Hier ist Hand aufs Harz, der offizielle Podcast der Deichkind-Handball-Bundesliga. Wir wollen euch hier an dieser Stelle spannende Persönlichkeiten aus dem Handball vorstellen und näher bringen. Und da sind wir mittlerweile tatsächlich bereits bei Folge 115 angekommen. Ich habe allerdings überhaupt nicht das Gefühl, dass uns schon der Stoff ausgehen würde, beziehungsweise die Gäste. Ganz im Gegenteil. Unser heutiger Gast, der war vor einigen Jahren ohne Frage einer der Shootingstars der deutschen Handballtrainerszene. Nach seiner Freistellung im November 2022 bei der HSG Wetzlar ist er dann aber über 1,5 Jahre komplett aus der Handballöffentlichkeit verschwunden. Jetzt ist er wieder da, hat den Trainerposten beim Traditionsverein Frischauf Göppingen übernommen und wir wollten natürlich unbedingt wissen, was bei ihm eigentlich los war seither. Herausgekommen ist ein, wie ich finde, unglaublich offenes Gespräch, unter sehr besonderen Umständen übrigens, über die extremen Gefühlswelten eines Handballtrainers. Ich will gar nicht so viel vorab quatschen. Ich möchte euch nur ganz herzlich einladen, reinzuhören. Ich finde, es lohnt sich total. Viel Spaß mit Hand aufs Harz, Folge 115 mit Ben Matschke. So, es ist doch der totale Wahnsinn, oder? Jetzt kommen wir alle aus der Sommerpause. Erster Spieltag. Und es geht sowas von ab. Ganz kurz zur Szenerie. Es ist etwa eine Stunde nach dem ersten Bundesligaspiel der Göppinger in dieser Saison gegen den HSV. Und wir sitzen hier in einer Loge in der EWS Arena. Und lieber Ben, erstmal herzlich willkommen.
Hallo.
Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich das zu schätzen weiß, dass du nach so einem Arbeitstag hier bei mir gerade sitzt. Ehrlicherweise, du siehst ein bisschen mitgenommen aus. Alles andere wäre auch echt verwunderlich für alle, die es nicht mitbekommen haben. Göppingen und der HSV trennen sich 25-25 unentschieden nach Videobeweis in der entscheidenden Szene nach Ablauf der Spielzeit. Der HSV hat noch ein Tor erzielt, das aberkannt wurde, so ist es am Ende ein Punkt. Inwiefern bist du schon in der Lage, klare Gedanken zu fassen, lieber Ben?
Ich habe gerade tatsächlich, als ich hier hochgegangen bin, schon gedacht, wow, jetzt ist 22 Uhr und wahrscheinlich hast du den emotionalsten Gast bei diesem Podcast, den du je hattest. Also A, freue ich mich natürlich für die Einladung und für das Gespräch. Aber jetzt mit dir das aufzunehmen, ist schon sehr speziell, muss ich sagen.
Ich finde es hochspannend, um ehrlich zu sein, Ben. Ja. Was geht dir durch den Kopf im Moment?
Natürlich die einzelnen Szenen, dieses Spiel, das so intensiv war und beide Mannschaften so gekämpft haben und zwei sehr guten Abwehrreihen. Hamburg, die dann uns vor wirklich Probleme gestellt haben in der zweiten Halbzeit mit ihrer 5-1-Abwehr oder 3-2-1-Abwehr.
Das hat euch nicht so geschmeckt.
Und wir eigentlich bis dahin das Spiel aus meiner Sicht kontrolliert haben. Wir haben es zumindest so kontrolliert, dass wir immer 2-3 Tore vorne waren und dass wir selber ein Gefühl hatten an der Bank und in der Kommunikation, dass das unser Abend werden kann, zusammen mit der EWS Arena. Mhm. Und so war auch die Reaktion der Jungs im ersten Moment schon eher verhalten, und weil sie das Spiel schon gerne gewonnen hätten und sich auch während dem Spiel wirklich sicher waren, dass wir das gewinnen können. Wenn man natürlich dann die letzten 5 Minuten betrachtet oder allein die letzte Minute, dann muss man einfach dann auch froh sein, dass man noch einen Punkt hat. Also es wäre auch nah dran gewesen, dass man hier mit leeren Händen dasteht.
Ja, ihr macht erstmal noch den Ausgleich, 10 Sekunden vor Ende, durch Erik Persson. Und dann war halt noch ein bisschen was auf der Uhr. Schnelle Mitte, HSV, Wurf, eigentlich so ein Eierwurf aus, was weiß ich, was waren es, 20 Meter. Total ungefährlich eigentlich, wird der abgefälscht von ich glaube, Gislason war es. Gislason,
vom Fuß auch noch.
Völlig verrückt, und geht echt ins Tor. Ja. Quasi zeitgleich mit der Sirene, Schiedsrichter schauen sich das an, geben den Treffer nicht. Der HSV war natürlich naturgemäß in so einer Situation aufgebracht und unzufrieden, aber das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, wir müssen da ja den Unparteiischen vertrauen. Kannst du den Punkt schon wertschätzen?
Ich habe auch jetzt gerade in der Ansprache bei den Jungs es schon in die Richtung geschoben, dass dort, wo wir herkommen, welche Entwicklung wir jetzt auch in der Vorbereitung gemacht haben, welche wirklich stabile Mannschaft wir als Gegner heute hatten, die speziell in der Kleingruppenarbeit in entscheidenden Situationen mit Lassen, mit Weller, mit Tissier, das auf einem wirklich super Niveau machen. Und genau diese Kleingruppenarbeit, glaube ich, dass die hat uns noch gefehlt. Mhm. Ja, für diese Crunch-Time gegen eine 5-1, jetzt clevere Freiwürfe spielen, Wischpausen nutzen, nochmal den Nebenmann zu sich zu holen. Ein Riesenkompliment an Elias Nebel an der Stelle, der
20 mit Jahre
20 jung. Jahren.
Du hast ihn ja fast durchspielen lassen,
ja, vorne fast durchgespielt und der mir ein gutes Gefühl gegeben hat, dass er wach ist, dass er die richtigen Plays ansagt. Aber ich glaube, das sind jetzt so die Steps, die wir jetzt einfach gehen müssen in den nächsten Wochen und dass wir da besser werden. Und das habe ich gerade versucht, der Mannschaft in der Kabine zu erklären, dass dieser Punkt vielleicht mit ein bisschen Abstand doch wertvoller ist, als er jetzt im Moment vielleicht wirkt.
Er ist auf jeden Fall wertvoller als null Punkte, so viel ist sicher. Ja. Jetzt nochmal ganz grundsätzlich, interessiert mich echt, wie tickst du? Also nach so einem super intensiven Spiel, was würdest du jetzt normalerweise machen, wenn du nicht Gast in unserem Podcast wärst, so kurz nach dem Spiel? Wie würdest du das verarbeiten?
Ja, natürlich gehst du schnell raus. Also so ist bei mir, um einfach zu reflektieren, zu analysieren, um einfach kurz Gedanken zu fassen. Okay, was präsentierst du nicht nur deiner Mannschaft in Emotionen, sondern dann auch in der PK mit Fans und Sponsoren. Also du bist ja, das ist ja so hoch emotional im Stress nach einem Spiel mit dem Ergebnis im Rucksack, und ich rede da wirklich von einem Rucksack.
Das fühlt sich so an.
Ja, dass du dann einfach auch da wirklich funktionieren musst und das wirklich den Leuten, den wirklich, so wie ich gerade aufgezählt habe, wieder eine Message rüberbringst, wo es hingeht. Und da kannst du so viel Einfluss nehmen als Coach, und das solltest du nicht irgendwie vergeuden aus meiner Sicht, sondern das ist eine Riesenchance, auch wieder die Mannschaft und das Drumherum in die richtige Richtung zu lenken, beziehungsweise in eine positive Richtung zu lenken. Und deshalb die Reflexion ist eigentlich die ganze Nacht, deshalb habe ich auch diesem Podcast jetzt zugesagt, unabhängig wie lange wir jetzt hier sitzen.
Du bist
aber
eh
wach. Ich weiß, ich bin wach, und ich weiß, mir gehen die Zähne durch, mir gehen die Auszeiten, hätte ich an der einen oder anderen Stelle, ich reflektiere mich früher, später Auszeit nehmen müssen oder Wechsel. Also nochmal, das, was so ein Zuschauer mit den Emotionen eher aus der Halle geht, so gehe ich natürlich auch als Coach aus der Halle. Und die eigentliche analytische Arbeit beginnt einen Tag später. Also diese Emotion, gegen die kannst du nichts machen, die ist präsent, und dadurch lebst du auch jede Phase. Und die dauert lang und bis mitten in der Nacht, und dann findest du ein paar Stunden Schlaf und dann beginnt Analyse. Und dann ist auch wirklich rational.
Ja. Gibt es was dir in dieser ersten Phase hilft? Gehst du, was weiß ich, zum Beispiel spazieren laufen, oder tauschst du dich mit jemand dann aus, oder machst du das komplett mit dir alleine dann? Also diese erste Reflexionsphase, wenn du weg bist vom Spielort, bevor es in diese erste Nacht geht.
Was ich bei den Spielen merke, das merke ich aber erst zu Hause, wie wirklich, wie nach einer Disco, oder also wie die Ohren dröhnen noch, und das merke ich dann erst in der Ruhe. Also meine Frau kennt mich dann auch, wenn ich um 3-4 Uhr nachts heimkomme, und dann weiß sie, ich sitze jetzt erst nochmal auf die Couch, lass vielleicht irgendwas NDR oder irgendwas laufen, SWR, ganz leise, und ich höre erst mal in der Stille, wie eigentlich noch meine Ohren dröhnen, und dann wirklich setzt sich's. Aber bis dahin ist wirklich spannend, also das, was da alles passiert, oder dann im Auto, dass ich komplett Radio ausschalte.
Also du brauchst,
ja, und ich brauche die Stille. Ruhe. Ich brauche die Stille, ja.
Kann ich komplett nachvollziehen. Ich meine, das muss man mal mitgemacht haben in diesen Handballhallen. Vor allen Dingen, wenn man unten im Kessel steht. Das ist im Grunde wie auf einem Metal-Konzert, was du da an Lärm kriegst von den Dezibel her. So, und dann brauchst du die Stille.
aber das machst du dann mit dir allein. Du hast dann nicht irgendwie einen, was weiß ich, einen engen Freund oder irgendwas oder einen Co-Trainer mit.
Ja, abhängig von der Uhr ist dann schon jemand, dass ich dann telefoniere mit engen Freunden, Frank Müller, Stefan Just, also das sind schon einige, die ich dann
Apollo
anrufe und die mir Substanz geben, die das Spiel gesehen haben, die mir einen Input geben und in der Reflexion, aber oft ist auch wirklich so für mich, okay, Ruhe. Und weil man muss sich vorstellen, auch heute, diese Arena war ja unfassbar. Also die richtig laut und also fantastische Stimmung. Und jeder hier hatte heute Bock, diese neue Mannschaft zu sehen. Und dann wirklich in diesem Druck Entscheidungen zu treffen, auszuwechseln, dem jungen Elias irgendwie was an die Hand zu geben von den Plays, was wir jetzt spielen können gegen, gegen diese offensive Abwehr. Also du siehst, ich bin noch wirklich in diesem Game drin, aber da kommt schon, das ist schon viel, also in den 60 Minuten.
Wo ich dir jetzt gerade zuhöre und dich auch erlebe, kommt mir das Bild, du warst jetzt über 1,5 Jahre raus aus diesem Betrieb. Klar, ihr habt jetzt 10 Vorbereitungsspiele gespielt, aber das ist ja absolut nicht vergleichbar mit der Umgebung, die du gerade beschrieben hast. Ausverkauft heute, EWS Arena. Ich fand's übrigens, ich war fast ein bisschen überrascht, aber klar, letztes Ferienwochenende, alle sind schon wieder zurück aus dem Urlaub hier in Baden-Württemberg, aber man hat noch Zeit, in die Halle zu gehen und hat offensichtlich Bock gehabt. Ja? Ja. Unfassbare Intensität, das kannst du ja gar nicht nachstellen in der Vorbereitung. Jetzt warst du, wie gesagt, über 1,5 Jahre aus diesem Bundesliga-Trainer bis raus. Insofern auch für dich ein Stück weit gewöhnungsbedürftig, wieder diese Intensität?
Definitiv. Definitiv. Also auch in der Wucht. Natürlich bereitet man sich vor oder versucht dann, ich, als gegnerischer Trainer kennt man diese Arena, und aber jetzt sie im Rücken zu erleben und auch diesen Prozess, dieser 7 Wochen in der Vorbereitung war ja wirklich speziell. Am Anfang war schon eine Skepsis uns gegenüber. Oh, so viel Neue, und hat das sein müssen? Und hätte man da nicht noch einen Umbruch Light in Anführungszeichen machen können? Und diese Skepsis am Anfang ist jetzt wirklich Woche für Woche in dieser Vorbereitung gewichen in wirklich eine Lust und eine Neugier auf diese Mannschaft. Und das war wirklich spürbar. Und das haben auch die Jungs gespürt unter der Woche, jetzt bevor es losging in den Abschlusseinheiten und das, was medial dann auf uns eingeflossen ist. Aber diese Arena heute zu spüren, gewöhnen muss ich mich, gebe ich zu. Und ich glaube, in Kiel nächste Woche wird es nicht leiser.
Vermutlich nicht. Ich finde es echt eindrücklich, wie du das gerade alles auch nochmal durchlebst, ja? Nicht nur erzählst, man merkt es dir an. Und ihr Trainer, ihr seid ja schon eine spezielle Spezies. Ja? Das ist ja auch maximal anstrengend, was ihr da mitmacht. Und wie, also der eine ist etwas cooler als der andere, aber dass das euch anpackt, das ist ja brutal. Also Benno zum Beispiel, Benno nach dem Spiel, das glaube ich nicht, dass das jetzt möglich wäre. Ich meine, der ist dermaßen unter Strom. Nur mal als Beispiel, und der ist jetzt auch schon seit Jahren super erfolgreich. Ja, das wird ja dann nicht wirklich substanziell weniger. Also, dann ist es auf der einen Seite so super anstrengend, aber offenbar wollt ihr es trotzdem haben, oder? Ist so ein bisschen schräg.
Ja, ist ja schon eine Droge. Also, oder was mich jetzt einfach reizt, so eine Mannschaft zu formen, neue Spieler zu integrieren aus
diesem. Das ist schon klar, aber ich meine jetzt diesen super emotionalen Aspekt.
Ja, das ist dann Performance, und dann willst du helfen, und dann versuche ich auch oft das Gegenteil zu sein, was meine Mannschaft mir gerade spiegelt. Also da versuche ich mich schon dann so auf die Schulter zu klopfen, ey, Coach, so, dass ist die Mannschaft leise, bin ich laut? Ist es andersrum? Sind sie ein bisschen drüber von der Emotionalität? Versuch cooler zu sein. Aber innerlich könntest du gerade explodieren, weil du auch Emotionen hast. Du gehst mit bei Schiedsrichterentscheidungen heute, ja, oder Fehlwürfen, leidest mit. Also, ja, da war schon viel drin. Also, ja, ich freue mich wieder, dass ich da bin, muss ich ehrlich sagen.
Ja, auch. Großartig. Und naturgemäß, das nehme ich jetzt einfach mal an, mit einem Sieg nach Hause zu gehen, dann fällt es leichter, oder?
Ja, alles. Also die ganze Arbeit, die ganze...
Weil das Emotionale das wieder Schlafen, in den Griff zu kriegen.
Das alles. Also ja. Das ist ja das... Ja, das ist... Ich will nicht sagen perverse, aber das ist ja schon dieses... du gängelst dich ja selber in so einer Art und Weise als Coach und dein ganzes Leben, deine ganze Woche ist anders, wenn du gewinnst oder verlierst und welchen Einfluss es hat auf dein eigenes Seelenleben. Also ich glaube, das können alle auf dem Niveau nachvollziehen bzw. bestätigen.
Vielleicht nochmal ganz kurz zur Ausgangssituation, ja, damit man das auch für alle die jetzt noch nicht so tief drinstecken im Thema Frisch auf Göppingen jetzt in dieser Saison. Riesenumbruch jetzt im Sommer. Über die halbe Mannschaft ausgetauscht. 9 Spieler haben den Club verlassen. Und nicht nur irgendwer, sondern Säulen hier. Ja? Tim Kneule allen voran. Sebastian Heimann, Krešimir Kosina und so weiter und so fort. Trainerwechsel. Markus Bauer ist gegangen. Du bist gekommen. 7 neue Leute dazu geholt. Viele Bundesliga-Unerfahrene auch. Ja? Jung, total junge Mannschaft. Was hast du vorhin gesagt? Im Schnitt 4 Jahre jünger als in der vergangenen Saison. So, also echten Restart. So, dann Kontext. Göppingen, totaler Traditionsstandort. Verbunden mit Erwartungen. Ja. Die letzten 2 Jahre, also jetzt nur vom Ergebnis her, total enttäuschend. 14., 15., ja. Gerade so oberhalb der Abstiegszone. Das ist natürlich schon auch eine spezielle Gemengelage, ja. Die dir ja bewusst war von Anfang an. Warum hast du ausgerechnet auf sowas Bock?
Ja, nicht nur bewusst, sondern die spüre ich ja auch. Also ab dem ersten Tag habe ich das gespürt. Dass der Verein ist besonders, speziell, der ist auch anders und hier in der Region. Und ich war am Montag beim Fanclub Grün-Weiß und das sind Fans dabei, die jetzt in 50 Jahren, also seit 50 Jahren eine Dauerkarte hier haben.
Gab es vor 50 Jahren schon Dauerkarten?
Anscheinend. Also das ist die 50. oder, also es war wirklich verrückt und das dann so zu hören, mit diesen vielen tollen Menschen ins Gespräch zu gehen und ihnen zuzuhören, was Frischauf ausmacht und das wollte ich unbedingt verstehen. Ja, ich habe als junger Kerl mit 60, ich habe ein Jahr Handball gespielt, 1,5 Jahre, habe ich als Schüler mir eine Stehplatzkarte gekauft, um einfach Bruno Sosa zu sehen.
Da war, also, ganz kurz, ja. Du bist ja...
Ich komme nicht weit weg, also so, 50,
Schwabe.
Ja, 50 Kilometer.
Heilbronn bist du geboren, Heilbronn, oder?
Ja,
50 genau. Kilometer nördlich von Stuttgart,
ja.
Stündchen hier mit dem Auto,
ja, genau,
nach Göppingen.
Genau.
Göppingen ein bisschen südlich, genau, von Stuttgart, genau. Geografiekunde.
Ja.
Und dann bist du, wann war das, weißt du das noch?
Ja, das war 97, 98.
Bruno Sosa, ich kann mich natürlich noch super.
So in den,
Brasilianer, ja, super cooler, ja, Typ, ja. Schwarm aller Frauen. Später dann übrigens beim, ja, HSV natürlich noch gespielt. Ja. Den wolltest du sehen?
Den wollte ich sehen. Und ich kann mich wirklich gut erinnern, weil damals gab es nicht so wie jetzt Bietigheim, TVB Stuttgart oder Rhein-Neckar-Löwen. Also da in Baden-Württemberg gab es noch nicht so viele Erstligisten, ja, oder Traditionsvereine. Gronau-Östringen damals.
Ja, aber das waren die ersten Züge. So, Göppingen war.
So, die Göppingen und dann gab es Pfullingen dann noch Pfullingen mitunter. Ja, und von Heilbronn bist du dann nach Göppingen gefahren. Mhm. Und das war für mich, und ich bin in diese Halle gekommen und sehe diese Fackelshow, die es ja jetzt immer noch gibt, ja, wo erstmal die ersten paar Sekunden noch diese Nebelschwaden unter dem Hallendach einfach sind und das macht was mit dir und das macht was mit dir als junger Spieler und dann ein paar Jahre später habe ich dann in Stuttgart Vaihingen und Stuttgart Hohenheim BWL und Sport studiert und du bist nahe an Göppingen und jetzt diesen Traditionsverein coachen zu dürfen, ist unfassbare Ehre. Für mich als Schwabe in Anführungszeichen.
Ja, also klar, wenn man das jetzt nochmal hört, da fügen sich Bausteine zusammen. Ja? Crazy, wie das Leben manchmal läuft.
Ja, und jetzt diese Chance zu haben, du hast gefragt, warum Göppingen, gekoppelt dann auch mit der Chance hier für eine Neuausrichtung oder für eine neue Bewegung oder zu stehen, was Neues aufzubauen, eine neue Philosophie aufs Feld und in den Verein zu tragen. Da hatte ich jetzt große Lust, irgendwie was zu gestalten. Und deshalb war diese Entscheidung leicht, dann zu sagen, okay, ich mache Göppingen.
Ich weiß nicht, ob du das so formulieren kannst. Jetzt ich kann das ja von außen drauf geguckt. Du hast vielleicht den kleinen Vorteil, dass es nach Platz 14 und 15 Spielraum nach oben gibt. Also weißt du, wenn du so einen Verein auf Rang 5 übernimmst, ist, glaube ich, tatsächlich fast ein bisschen schwieriger. Erwartungshaltung, das ist das eine. Auf der anderen Seite muss ich dir aber auch nicht sagen, auch wenn jetzt ganz offensichtlich wieder eine richtige Neugier und Lust hier entstanden ist, hat man heute absolut gespürt in der Halle. Du weißt auch, wie das ist an so einem Standort, wenn dann die Ergebnisse nicht zügig kommen, dann kann das auch wieder kippen. Wie sehr denkst du über sowas nach oder kannst du das komplett außen vor lassen?
Ja, außen vor lassen würde ich nicht sagen. Also dir ist natürlich bewusst, dass speziell, wenn man dann den Spielplan jetzt bekommen hat, den wir haben, da kommst du sicher noch im Laufe des Gesprächs
drauf. Das können wir gleich machen.
Also wir haben in den nächsten 3 Wochen spielen wir bei den Top 4.
Ja,
also,
Moment. Und insgesamt sind es Top 6 in Kiel, in Flensburg, Hannover, in Magdeburg, in Berlin, Pokal, Gummersbach. Das sind die Top 6 aus dem letzten Jahr in einer Reihe. Schon beim Spielplaner angerufen. Was soll das denn? Also,
ich hab geflaxt dann mit der Geschäftsstelle, mit dem Geschäftsführer, mit Christian Schöne als sportlicher Leiter, habe ich wirklich schon geflaxt und habe gesagt, ihr meint es aber gut mit dem neuen Trainer, in Anführungszeichen, als ich dann die Paarungen gelesen habe. Deshalb auch diese Bedeutung dieses ersten Heimspiels. Also deshalb jetzt mit dem Punkt rauszugehen, war gut. Aber ich gebe dir vollkommen recht, natürlich unabhängig der Gegner, ja, im Oktober kann einfach sein, dass wir vielleicht erst 1, 3, 4 Punkte auf dem Konto haben. Und da der Mannschaft oder diesem Verein und der Geschäftsführung dann aber klar zu machen, okay, wir investieren gerade in einen Prozess, wir investieren gerade in einen Weg und dass wir uns weiterentwickeln, dass wir als Team uns präsentieren, das ist, glaube ich, das Entscheidende, um dann gewappnet zu sein für das, was kommt. Aber natürlich weiß ich, wenn die Ergebnisse ausbleiben, egal bei welchem Standort, früher oder später, wird eine Unruhe da sein.
Ja. Ich gehe mal davon aus, dass ihr da aber drüber gesprochen habt und dass den Verantwortlichen hier in Göppingen das klar ist und dass man hier gemeinsam diesen Weg gehen will.
Ja, davon gehe ich aus. Ich bin ja nicht froh, aber es tangiert mich jetzt in dem Sinne nicht bei der täglichen Arbeit. Also ich bin selbstbewusst genug, dass ich mit dieser Mannschaft erfolgreich sein kann. Ich bin selbstbewusst genug, dass wir für Überraschungen sorgen können. Und ich glaube, dass das, was wir vorhaben, einfach das Richtige ist. Und ja, dafür investiere ich alles gerade.
Ganz grundsätzlich jetzt wieder, weil du ja auch gesagt hast, erstmal wieder gewöhnungsbedürftig vieles. Du hast natürlich Handball geguckt, jetzt auch in der trainerlosen Zeit. Aber wie geil ist eigentlich die Bundesliga, oder? Jetzt mal ernsthaft. Sorry, wenn es jetzt gerade so unverhofft dazwischen kommt. Aber das musste ich mir halt so oft denken. Und gestern schon, als ich die Spiele gesehen habe, hier Löwen gegen Kiel, Wahnsinn. Oder auch Hannover, Gummersbach war ein tolles Spiel.
Die Liga. Ja, ich
von 0 auf 100.
Nach dem Training, ich habe wirklich dann im Screen beide, ich habe Kiel ein bisschen live geschnitten, weil wir ja am Donnerstag in Kiel spielen. Meine Familie, meine Kinder waren in der SAP-Arena sogar und haben zugeguckt.
Ich habe gehört, mit Löwentrikot.
Beim Vorbereitungsspiel, ja.
Eieiei, da gibt es auch noch Anpassungsprozesse. Ja,
diese Diskussion hat schon stattgefunden und meinen Kindern ist es bewusst, dass das in Zukunft hoffentlich anders ist.
Du hast das Trikot schon besorgt, hoffentlich, aus Göppingen.
Ja, ja, mein Sohn war heute hier mit einem ganz grün-weißen Trikot hier.
Waren alle da?
Ja, nein, meine Frau nicht und meine Tochter leider nicht, aber mein Sohn war dabei mit meinem Bruder.
Sehr cool. Ja. Okay, das ist ein guter Anfang, ja, würde ich mal sagen.
Aber die Liga, aber Bundesliga, ja, Wahnsinn. Also gefühlt gleich von 0 auf 100. Also Testspiele hin oder her, und aber jetzt gleich wieder hast du sofort gesehen, dass jede Mannschaft wieder bereit ist, nicht nur zu kämpfen, sondern dass sie sofort gut starten will. Und auch Lemgo Melsungen war ja auch lang offen, und was aus meiner Sicht zu hoch ausgeht, aber schon toll. Ich freue mich, wieder Teil davon zu sein.
Ja, sehr gut. Das Lächeln kommt zurück. Ja. Ben, jetzt nochmal auf euer Projekt geguckt. Ich habe ja gerade die Umstände, die Rahmendaten schon skizziert. Wie sehr warst du eingebunden in den Prozess der Spielerakquise für diese Saison? Gibt es irgendeinen Spielertransfer, an dem du nicht schon beteiligt warst jetzt in dieser neuen Mannschaft? Oder hast du bei allen mit auch gesprochen
auch
schon?
Auch das hat mir ein unheimlich gutes Gefühl gegeben in der Zusammenarbeit mit Christian Schöne von Anfang an. Nachdem dann klar war, dass ich hier Trainer werde und unterschrieben habe, haben wir fast täglich einfach miteinander uns ausgetauscht.
Also das ist deine Mannschaft?
Wir haben zusammen gescoutet, Profile erstellt, den aktuellen Kader beleuchtet, in den Persönlichkeitsstrukturen der Spieler wirklich versucht, ein Pendant bzw. einen neuen Reiz für mich als Coach auf der Position zu generieren, dass wir wirklich Spieler holen, wo wir nochmal von einem Impuls sprechen, und dass nicht nur die bestehenden Spieler wirklich vielleicht nochmal einen Step nach vorne machen, sondern dass auch wirklich die kommen, einfach, dass es matcht, dass wir wirklich Teamplayer hier haben wollen, Spieler, die Emotionen zeigen, die es gewohnt sind, auf beiden Seiten des Handballfeldes zu spielen. Also wirklich, wir haben, ich glaube, 6 oder 7 Innenspieler, die Innenblock spielen können. Also wir haben schon versucht, die beiden Deckungssysteme 5-1, 6-0 wirklich darzustellen und dann auch so in die Runde zu gehen, dass ich theoretisch nicht wechseln muss. Und dass wirklich alle Spieler sowohl Angriff als auch Abwehr spielen können. Also da war ganz viel drin und ganz viel Analyse, und es hat richtig Spaß gemacht, mit Christian an der Stelle zu arbeiten. Und ich glaube, uns ist gelungen, wirklich ein Team zu formen, was wir jetzt nach 7 Wochen schon sagen kann, die sich auch als Team versteht, dass es nicht nur plakativ nach außen getragen ist, sondern dass da, wenn wir morgen früh uns im Athletikclub bei Mimi Kraus im Nice treffen, dass da eine Mannschaft da ist, die Bock hat, wieder den nächsten Step zu gehen. Also das sind gute Charaktere.
Ich meine, selbst wenn bei euch die Laune schlecht wäre, zum Beispiel nach einer Niederlage, dann würde doch Mimi definitiv direkt wieder für bessere Stimmung sorgen, oder? mit dem einen oder anderen gelungenen Auftritt. Er ist doch auch immer da, oder? Oder oft
zumindest. Ja, beim Spiel, gut, heute hatte ich jetzt...
Nee, aber in seinem Fitnessstudio, meine ich.
Ja, nicht immer, aber es ist natürlich schon besonders, das Fitnessstudio. Das, ich glaube, jeder, der es kennt oder auf den sozialen Medien verfolgt.
Ja, auch bei deinem, also wir sind schon bei deinem Sommertour, sensationelle Folge.
Tolle Bedingungen.
Mit Mimi muss man sehen.
Ja, tolle Bedingungen und also... Involviert, ja, sehr gute Zusammenarbeit mit Christian, aber wir müssen es jetzt auf die Platte bringen. Also ich kann erzählen, wie ich will, du hast angesprochen, letztendlich erzählen dann früher oder später auch die Ergebnisse.
Trotzdem ist es, finde ich schon einen interessanten Aspekt, ja, wie viel Einfluss man als Trainer bei der Spielerauswahl hatte. Ich meine, wenn du mit einer Mannschaft zu tun hast, die komplett stand, bevor du mit dazugekommen bist, ist schon nochmal eine andere Situation. Du hattest also da schon Einfluss.
Ja, ich kann natürlich das nachvollziehen, dass Markus letztes Jahr eine super schwere Mischung oder Gemengelage hier in Göppingen vorgefunden hat. Er hat hier übernommen zu einem ganz schwierigen Zeitpunkt. Hartmut Meierhofer wurde freigestellt, ich glaube Dezember. Und Markus hat übernommen, ohne irgendwie Einfluss haben zu können auf den bestehenden Kader. Die Verträge waren mitunter dann lang. Und dann natürlich im neuen Jahr gesagt zu bekommen, ey, es geht vielleicht nicht weiter, wir verlängern deinen Vertrag nicht, plus 9 Spieler, die das gleiche Schicksal erleidet, die auch...
Die gehen
oder gehen müssen oder freiwillig gehen, jetzt, wenn ich Basti Heimann jetzt nehme, zu den Löwen oder Tim Gneule, der aufgehört. Aufhört, ja. Ja, aber dass natürlich das dann super schwierig ist, da Motivation zu finden und diese Mannschaft bei Laune zu halten über einen langen Zeitraum, glaube ich, ist unfassbar schwierig. Deshalb kann ich, glaube ich, das schon nachvollziehen, dass das nicht einfach war für ihn.
Was für ein Handball willst du spielen mit Frisch auf Köpingen? Also klar, jetzt junge Spieler, skandinavische Spieler, da kommt die Connection zum Rennen, finde ich, ziemlich schnell. Ja? Also Tempo, du hast ja eh schon gesagt, möglichst wenig wechseln, so die Eckpfeiler sind mal klar. Wie sieht dann der Handball in deinem Kopf in den nächsten Monaten irgendwann mal aus?
Wir machen heute, ich glaube, ein Drittel unserer Tore über Tempo.
Vor allem in den ersten 20
Minuten. Ja, und bin aber immer noch nicht zufrieden. Und in der entscheidenden Phase bei plus 3, wo wir ein bisschen verwaltet haben und auch da wirklich Tempo zu gehen, mutig zu sein, ich glaube, das wird der Schritt sein. Und wenn ich jetzt an ich muss da nicht motivieren, diese Mannschaft. Die ist bereit zu laufen. Wenn ich jetzt allein Rutger bei Holland, bei den Niederländern ist sowieso gewohnt zu rennen. Die Skandinavier sind zu rennen.
Tenfelde.
Richtig. Viktor Klöwe, Jomala in Kristianstad sind viel gelaufen. Also die haben Bock. Ja, Ludwig Helbeck auf Mitte. Schade, dass er verletzt ist und dass er fehlt. Aber wir wollen Tempo-Handball spielen und nicht nur nach vorne, sondern auch smart und clever nach hinten. Und in Verbindung mit variablen Abwehrsystemen, eine offensivere 6-0 und als auch eine defensive hat man heute gesehen. 5-1 war aus meiner Sicht nicht notwendig heute.
Habt ihr aber in der Vorbereitung gespielt
und die auch sehr gut funktioniert mit Oskar Sunnefeld auf der Spitze. Und schon sehr weit ist im Prozess. Aber die Abwehr hat mir heute so ein gutes Gefühl gegeben, dass ich da nicht tauschen musste.
Und man hat ja auf der Gegenseite gesehen, wie wichtig das sein kann, ein zweites Abwehrsystem zu haben. Denn die Hamburger sind über die Umstellung auf die 5-1, finde ich, viel besser ins Spiel gekommen. Ne?
Absolut. Wir hatten nicht mehr den Spielfluss. Wir hatten viele Foul-Aktionen. Haben es nicht geschafft, den Ball über wirklich 3-4 Stationen dann auch in den Gegendruck zu bekommen. Und deshalb, ich habe in allen meinen Stationen 5-1 gedeckt und bin früh mit dieser Aussicht dann auch Richtung Geschäftsführung, sportlichem Leiter Christian Schöne gegangen, die das sehr gut fanden. Und demnach haben wir auch gescoutet. Also auch da haben wir dann gesucht, welche Spieler haben einfach schon in unterschiedlichen Deckungssystemen gedeckt.
Wann ist es eine gute Saison oder wann war es eine gute Saison? Was muss dazu passieren?
Ja, als ich jetzt zu dir hier hoch in die Loge gelaufen bin, sind mir viele Fans entgegengekommen und waren zufrieden und haben gesagt, hey Mensch, gutes Spiel und guter Fight. Ja, ich glaube, wir können von einer erfolgreichen Saison hier in Göppingen sprechen, wenn wir am Ende sagen, ey, uns ist gelungen, wirklich diesen Altersschnitt, den wir vollzogen haben, um 4 Jahre jünger, jetzt auf 25, ich krieg's nicht ganz genau hin, dass wir das geschafft haben, dass wir diesen größten Umbruch der Vereinsgeschichte, ey, das habt ihr gut gemacht. Und das habt ihr gut gemacht und wir gehen mit Zuversicht in die nächste Saison. Und wir freuen uns jetzt schon, wo der weitere Weg mit dieser jungen Mannschaft hingeht. Und dann, glaube ich, können wir sagen, haben wir nicht viel falsch gemacht.
Platzierung?
Ich glaube, wir trauen uns schon zu, zusammen mit dieser Halle auch jetzt reflektieren, was ich heute erlebt habe, dass wir schon um einen gesicherten Mittelfeldplatz spielen können. Und dass wir...
Also es wäre so 8-11, sowas, 8-12.
Ja, gesichert ist immer so eine Sache. Das ist auch das war jetzt von Jahr zu Jahr spannend zu sehen. Brutal. Manchmal bist du bei Platz 12 nicht gesichert und es gibt Saisons, da ist relativ schnell klar, zum Beispiel bei mir in der Arbeit mit den Eulen, hatten wir wirklich nur 3-4 Mannschaften, die sehr früh weit abgeschlagen waren und den Klassenerhalt gespielt haben. Da glaube ich mittlerweile, dass die Ausgeglichenheit der Liga, dass es sowas nicht mehr geben wird. Ja, und die Aufsteiger da eine andere Rolle spielen werden.
Habt ihr euch, oder ich bin mir ganz sicher, dass ihr das getan habt, aber bin gespannt, was du uns davon verrätst, sowas wie eine Visionen ausgedacht? Also du mit Christian Schöne vor allen Dingen, ich weiß nicht, inwiefern Gerd Hofele da auch immer noch mit einbezogen ist in die sportlichen Gedanken, wo ihr frisch auf Göpping in den nächsten Jahren wieder hinbringen wollt.
Flankieren.
Mein klar ja, ist, dass dieser Club viermal den Europapokal zwischen 2010 und 2020 alleine in diesem Jahrzehnt gewonnen hat. Ja, das ist ja noch nicht so wahnsinnig lange her.
Flankierend jetzt zu dieser Neuausrichtung und dieses Umbruches ist die Geschäftsführung momentan auch zusammen mit dem Aufsichtsrat schon in Arbeit, eine Agenda 2030 zu erstellen, in die wir auch im Januar dann jetzt peu à peu vorstellen wollen mit Experten, um wirklich nach außen hin zu kommunizieren, wie soll unsere Entwicklung in den nächsten 4-5 Jahren aussehen. Ich glaube, wir als Mannschaft müssen jetzt aktuell mit diesen vielen neuen Spielern im Jetzt denken, in Wochenzielen, in wirklich kleinen Etappen. Mhm. Für uns ist gerade der Weg das Entscheidende, wie wir von Training zu Training, von Ergebnis zu Ergebnis, von Stress zu Stress einfach durchkommen. Aber ich glaube, dieser Club, diese Fans, diese Region hat es verdient, wenn da wieder eine Vision entsteht. Und für mich wäre es schön, da auch das war mein Anliegen, dann zusammen in der Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen, dass es eine Vision top-down ist. Dass es nicht jedes Jahr eine Mannschaft ist, die irgendeine Ziele vorgibt oder wir stehen für das oder wir stehen für das, sondern ich glaube, frisch auf Göppingen darf so selbstbewusst sein, zu sagen, wir sind Göppingen und egal welcher Spieler in Zukunft zu uns kommt, weiß, das steht für Göppingen. Und an dieser Geschichte arbeiten wir gerade. Meine Gedanken sind da klar kommuniziert, auch in der Kabine. Und es ist schön, da wirklich eine Offenheit zu spüren beim Aufsichtsrat, bei den Geschäftsführungen. Und das wollen wir angehen.
Und wenn ich dich gerade richtig wahrnehme, dann hättest du durchaus Bock, das im Idealfall auch länger zu begleiten.
Jetzt machen wir mal die Ergebnisse. Es macht mir hier unheimlich Spaß. Und ich glaube, ich bin zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und es ist ein Verein, den ich sehr, sehr früh in meiner Kindheit schon ins Herz geschlossen habe.
Das waren echt spannende, aktuelle Einblicke, Ben, in die sportliche Situation jetzt gerade bei Frisch auf Göppingen. Und es ist natürlich integraler Bestandteil unseres Formats, auch ein bisschen weiter zurückzugehen. Das Schöne ist ja, und deswegen wird es heute nicht ganz so lang für dich, du glücklich. Du warst ja schon mal zu Gast, ja? Bei Schmiso damals in Folge 28, sehr hörenswert, kann ich absolut empfehlen. Ich habe es nämlich nochmal komplett gehört, ja? In zwei Teilen.
Ja, zwei Teile und es waren über 2 Stunden,
glaube ich. So, genau. Und das war im April 2020, ganz kurz nach Ausbruch Corona.
Stimmt, Corona.
Ja? Du warst damals natürlich noch Trainer bei den Eulen. Ja.
Ja.
Und nach einer ersten kurzen Pause würde ich gerne mit dir genau da nochmal ansetzen, weil danach ist echt eine Menge passiert.
Spannend,
ja. Eine Menge passiert, über das ich gern gleich nochmal mit dir sprechen möchte.
Sehr gern.
Ganz kurze Pause.
Es folgt eine Werbung gemeinsam mit dem Nachhaltigkeitspartner Danfoss. Heute möchten wir über ein Thema sprechen, das uns alle betrifft und zugleich echte Vorteile bietet. Energieeffizienz in deinem Eigenheim oder Mehrfamilienhaus. Die Energiepreise bleiben ein großes Thema und der Klimaschutz rückt immer stärker in den Fokus. Und gleichzeitig wollen wir alle unseren Teil zum Umweltschutz beitragen. Aber was heißt das für dich? Wie kannst du in deinem Zuhause Energie sparen und gleichzeitig den Wert deiner 4 Wände steigern? Genauso wie im Handball, wo jedes Teammitglied eine wichtige Rolle spielt, ist auch beim Energiesparen Teamarbeit gefragt. Es geht nicht nur darum, weniger Energie zu verbrauchen, sondern auch, diese möglichst effizient einzusetzen. Moderne Technologien und smarte Lösungen können deinen Energieverbrauch zu Hause spürbar senken. Danfoss bietet eine Reihe von Lösungen, die wie ein gut abgestimmtes Team zusammenarbeiten, um dein Zuhause energieeffizient zu machen. Stell dir vor, dein Heizsystem wäre ein Handballteam. Der intelligente Thermostat ist der Spielmacher, der die Temperatur in jedem Raum perfekt steuert. Die hocheffiziente Heizung ist dein Torwart, der sicherstellt, dass keine Energie verschwendet wird. So kannst du nicht nur den Ball, sondern auch die Energiekosten flach halten. In Energieeffizienz zu investieren, ist wie ein langfristiges Trainingsprogramm für dein Zuhause. Es zahlt sich aus. Energieeffiziente Häuser sind nicht nur für zukünftige Käufer oder Mieter attraktiver, sondern auch für dich, weil du niedrigere Ausgaben hast und von Förderprogrammen und steuerlichen Vorteilen profitieren kannst. So sparst du nicht nur langfristig Geld, sondern steigst schon heute in der Liga der umweltfreundlichen Haushalte auf. Willst du mehr darüber wissen, wie du dein Zuhause energieeffizienter machen kannst? Dann schau auf www.danfoss.de vorbei oder sprich mit einem unserer Berater. Gemeinsam finden wir die beste Lösung für dich und dein Zuhause. Hol dir den Sieg bei den Energiekosten und für die Umwelt.
So, Ben. Also ich habe es ja gerade schon, also den Einstieg habe ich ja gerade schon genannt. Wir sind jetzt quasi im April 2020 und ich habe es ja auch gerade schon gesagt, ich habe mir echt den kompletten Podcast nochmal angehört. Und das war auch unter dem Gesichtspunkt für mich hochspannend, wie schnell man vergisst, ja, ich habe echt nochmal diese Corona-Zeit gespürt, weil ihr das super rübergebracht habt, ja, diese erste Phase. Und da ist mir auch nochmal klar geworden, hey, klar, das sind nur 4 Jahre her und die Gefühle und die Gedanken, die man da damals hatte, insofern auch deshalb total hörenswert. Du auf jeden Fall warst damals noch Trainer bei den Eulen, ihr habt gerade davor zweimal auf unfassbare Art und Weise den Klassenerhalt geschafft, das kann man eigentlich gar nicht erzählen. Und dann wird die Saison abgebrochen, wenn du an den Zeitpunkt heute nochmal zurückdenkst, was hast du da für Erinnerungen, für Gedanken, für Gefühle? Oder ist das jetzt zu weit weg?
Ganz intensive, weil ich hatte ja in Ludwigshafen, ich war ja dort nicht nur Trainer, sondern ich war in wirklich ganz vielen Dingen dieses Vereins.
Du warst alles.
In die ganz vielen Dingen dieses Vereins involviert und habe in den 6 Jahren Coach dort 4 Geschäftsführer erlebt und dann speziell dann mit als es klar war, Abbruch Liga, gab es ja wöchentliche Telcos von der HBL mit den Clubs und auch da habe ich Lisa Hessler unterstützt und war bei diesen Telcos dabei.
Immer noch jetzt heute Geschäftsführerin.
Als einer der wenigen Trainer, also man muss sich vorstellen einfach, dass jeder Geschäftsführer aller Bundesliga-Clubs in dieser Telco eingeladen wurde und man hat über einfach die aktuellen Probleme, über Kurzarbeitergeld, über okay, wie belasten wir unsere Spieler, wann können wir wieder losgehen und über Hilfen vom Staat und wie schaffen wir es, eine Liga am Leben zu halten. Also wirklich existenzielle Fragen, die da Woche für Woche auf dem Tisch lagen und ich Lisa dann unterstützt haben und wir als Verein Eulen Ludwigshafen uns einfach Gedanken gemacht haben, oh Gott, wie schaffen wir das jetzt? Ja, und wir uns mit kleinen Dingen einfach versucht haben, die Mannschaft online zu bekommen, also Formate zu gestalten, dass die Fans, dass wir nicht von der Bildfläche verschwinden, dass Kai Dippe damals hat einen Balkon-Talk gemacht und hat andere Spieler interviewt, also das war, um einfach nur den Fans und Sponsoren das Gefühl zu geben, seid weiterhin bei uns und unterstützt uns und dann muss man natürlich sagen, ohne Zuschauer hat man uns den Eulen Ludwigshafen natürlich schon extrem viel, die 50% einfach weggenommen, was uns einfach
getragen hat. Du bist jetzt schon wieder bei Wiederaufnahme des Spielbetriebs, damals ohne die Fans.
Was uns da getragen hat und das war schon speziell. Ja.
Das war's. Ich muss allerdings auch sagen, mich hat es emotional echt gepackt, als ich das gehört habe und ich habe echt viele Backflashes gehabt und einen Gedanken hatte ich auch. Ich nehme das zumindest so wahr, dass es echt nicht wenige gibt in der heutigen Zeit, die schlimm schimpfen über viele Maßnahmen, die damals von der Politik getroffen wurden und von den Verantwortlichen. Und das hat mich echt nochmal berührt, weil Ich finde, man darf echt nie vergessen, man muss Entscheidungen immer im Kontext des Moments beurteilen, ja, und nicht nur hinterher mit dem Wissen, das man vielleicht Jahre später hat. Das war echt eine verteufelt schwierige Zeit, ja, für alle Beteiligten. Ja. Und das hat mich echt nochmal auch in dem Zusammenhang aufgewühlt. Weißt du, was ich meine? Ja?
Dieses, absolut.
Dieses, und ich hab, was man uns damals alles verboten hat und ja gerade echt aus allen Ecken irgendwie kommt. Aber das war unfassbar schwierig damals, auch richtige Entscheidungen zu treffen, ja, bei Verantwortlichen.
Wir hatten in diesem Jahr über 180, wir haben es, glaube ich, gezählt, 189 PCR-Tests. Ja, in diesen 8 oder 9 Monaten. Und man hat auch gemerkt bei den Jungs, in der Familie passiert was, oder die haben sich Sorgen gemacht. Und es war präsent. Es war präsent. Und nicht nur präsent, dann auch, also jetzt im Rückblick sagst du, okay, vielleicht ein Husten. Oder es war nicht so schlimm, dass man vielleicht manche Maßnahmen übertrieben waren, oder aber in der Situation, wo wir waren, glaube ich, haben wir das alles zu 100% unterstützt und das für richtig gehalten, dass wir jetzt uns diesem Druck oder diesen Situationen jetzt mit Publikum oder was auch immer, dass wir abgeschottet sind, dass wir so Handball spielen. Also ich glaube, das war für alle nachvollziehbar und auch in der Situation definitiv richtig.
Darum geht es mir. Es gab damals einen Wissensstand, ja, und der war ein anderer, als er heute ist. Absolut. Und es gab vulnerable Gruppen und es gab Gründe für ganz viele Entscheidungen. Das ist mir einfach nur mal ganz stark bewusst geworden beim Hören dieses Zeitdokuments. Ja. So, etwas später bist du dann, als der Betrieb, also die Saison wurde ja dann abgebrochen, dann kam die Saison 2021. So, ja, da sind wir. Und zu Beginn der Saison hast du ja dann schon bekannt gegeben, dass du den Club verlassen wirst, am Ende der Saison nach Wetzlar wechselst, unter Tränen, wenn ich mich recht entsinne.
Ich kam emotional wirklich an Grenzen bei den Eulen. Und
weil du das, so dicht da dran warst.
Genau. Und dieses Gefühl hatte ich nach dem zweiten Jahr, wo wir den Klasse gehalten haben, war auch bei mir das erste Mal ein Gefühl, die Pause war zu kurz. Ich bin noch nicht bereit für wieder eine Vorbereitung. Ich bin noch nicht bereit, wieder das mit 1000% zu leben, wie ich es jetzt 4 Jahre lang bei den Eulen gelebt habe. Und ich an einem Punkt war und ich da sehr offen war, auch mit Lisa Hessler und den Verantwortlichen bei den Eulen, dass ich gesagt habe, ihr werdet immer den besten Ben Matschke, das kann ich euch versprechen haben, aber es ist jetzt ein Zeitpunkt bei mir gekommen, wo ich selber eine Erschöpfung oder eine Ermüdung bei mir feststelle und ich damals der Meinung war, okay, ich muss was ändern. Entweder ich ändere radikal was an mir, radikal was bei den Eulen, oder ich wechsle den Verein. Mhm. Und da bin ich so oft, und das war nicht ein Prozess von 2 Monaten, sondern das war wirklich ein Prozess über ein Jahr. Und wie wir nach der Saison regelmäßig da und analysiert haben, hinterfragt haben. Und deshalb war für mich diese Entscheidung absolut richtig, offen und ein Stück weit auch erleichternd, was Neues zu machen. Weil ich der Meinung war, okay, wenn ich das weiter und weiter und weiter und weiter ziehe, und dann werden die Eulen Ludwigshafen irgendwann nicht mehr den besten Ben Matschke an der Seitenlinie haben. Und ich wollte das einfach so früh wie möglich kommunizieren, dass wirklich für alle eine Gewissheit stattfindet oder eine Klarheit ist, und dass sich jeder darauf einstellen kann, auch in der Suche und eines neuen Trainers. Und das war für mich erleichternd, und ab dem Punkt, glaube ich sogar, haben wir unsere beste Eulenrunde, obwohl wir dann am Ende abgestiegen sind, aber unsere beste Eulenrunde gespielt. Also das vierte Jahr.
Also zunächst mal finde ich ja, dass das echt total für dich spricht, dass du das so reflektieren kannst. Und obwohl dir das ja sicher nicht einfach gefallen ist in dem Prozess, ich kann mich noch gut erinnern, also Ben Matschke und die Eulen, das war im Grunde eins in der Wahrnehmung. Du hast da gespielt, du warst da alles, ja, du warst nicht einfach nur Trainer, du hast den Verein gelebt, das kann man wirklich sagen. Aber das spricht aus meiner Sicht total für dich. Und dann kommt diese letzte Saison, du sagst, es war teilweise eure beste, ihr habt den Klassenerhalt trotzdem nicht geschafft. Es war diese 20er-Liga, weil ja durch den Corona-Abbruch gab es keine Absteiger. Ja? Ihr werdet dann quasi Viertletzter, aber steigt trotzdem ab, genau unterm Strich, mit 25 Punkten.
Ja, ja, Wahnsinn, 25, 19 in der Rückrunde. Also 19 Punkte als Eulen Ludwigshafen in der Rückrunde zu holen, das ist ja außergewöhnlich gut. Und wir haben da auf dem Niveau gespielt, auswärts wirklich in Hannover, in Erlangen, waren selbst bei den Top-Mannschaften wirklich lange, lange nah dran und haben einfach ein ganz stabiles, also gefühlt waren wir in diesem Jahr so richtig Erstligist und konkurrenzfähig. Und deshalb wirklich schade, dass es dann am vorletzten Spieltag in Minden mit dem
Unentschieden... Da war die Entscheidung, ja.
Gewinnen müssen,
war genau die Mannschaft überm Strich.
Genau, wir hätten gewinnen müssen und haben unentschieden gespielt und hatten so viele Chancen. Also zu 12-4 geführt, zur Pause mit 4 geführt, zweite Halbzeit. Und dann selbst zum Schluss die letzten 10 Sekunden noch Überzahlsituation. Und ich lebe jetzt dieses Spiel nochmal.
Noch also präsent.
Da war schade, weil ich sehr sicher mir oder uns als Mannschaft, wir uns sehr sicher waren, wenn wir Minden ziehen, dann schaffen wir auch das letzte Spiel daheim.
Man kann sich in etwa vorstellen, wie gerne du dich mit dem Klassenerhalt von den Eulen verabschiedet hättest. Davon gehe ich jetzt mal ganz fest aus. Wie schmerzhaft war das, das nicht geschafft zu haben?
Auch das, wir haben Donnerstag gespielt und jetzt muss ich echt aufpassen, weil wir haben Donnerstag gespielt in Minden und dann kommt diese Schocknachricht, dass wir es nicht schaffen oder dass wir abgestiegen sind. Und meine Frau wird sich sehr gut daran erinnern, meine Kinder, ich war bis Sonntagmittag. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich war wirklich...
Du warst so down.
Ich habe nichts gegessen. Ich war wirklich... Es war ein ganz schlimmer gesundheitlicher Zustand. Und ich die Busfahrt wirklich wie ein Trance erlebt habe. Ich zu Hause gekommen bin. Das war dann Freitag, samstags. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich war in einem dunklen Zimmer und habe geschlafen und war einfach maximal erschöpft. Und meine Frau damals meinen Co-Trainer angerufen hat und ihm gesagt hat, hier, du musst das Training machen, du musst Video machen. Ben, keine Chance. Und ich sonntags früh, ich konnte mir nicht vorstellen, aufzustehen. Und meine Frau sagt, du musst zu diesem letzten Spiel der Eulen. Es geht nicht und du kannst nicht daheim bleiben. Und ich wusste nicht, woher ich diese Kraft nehmen sollte, weil dieses Emotionale zu überleben, weil ich wusste, ich war nicht nur von mir enttäuscht, dass ich es nicht geschafft habe, diesen Club drin zu halten, und ich habe das persönlich genommen. Ich habe das persönlich genommen. Wir schaffen das. Wir schaffen das und wir werden wieder am letzten Spieltag diese Chance bekommen.
Hast du dir Vorwürfe gemacht?
Ich habe mir maximal Vorwürfe gemacht. Mhm. Und es wäre dann auch meine Abschlussrede bei den Eulen Ludwigshafen zuhört, dann war das auch einer meiner ersten spontansten Sätze, dass ich mich entschuldigt habe bei den Fans. Und ich wollte diesen Club im besten Zustand hinterlassen. Und mit dem Abstieg donnerstags war für mich klar, das habe ich nicht geschafft. Und da ist körperlich was passiert, was ich in der Form auch noch nie erlebt habe.
Dir hat es quasi den Stecker gezogen.
Ja, mir hat es den Stecker gezogen. weil du dann in so einer Challenge-Mode die ganze Zeit bist und funktionieren musst und funktionierst. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie wir dann das Spiel in Minden, wir waren in Hannover im Hotel und du einfach in so einem wir gegen alle und wir gegen alle und das schaffen wir. Und mit diesem Schlusspfiff ist bei mir wirklich, ja, es trifft es ganz gut, wenn du sagst, Stecker gezogen. Und das war speziell. Und was dann dieser letzte Tag, dieser Abschied, welche Wertschätzung ich von diesem Club, vom Fanclub, auch heute, also ich gehe heute in dieses erste Spiel, jetzt nach anderthalb Jahren, und ich bekomme so viele Nachrichten aus Ludwigshafen, die einfach mir das Beste wünschen und sich freuen, dass ich wieder an der Seitenlinie bin, und welche Wertschätzung ich an diesem Tag erhalten habe von Lisa Hessler, von den Fans, von der Mannschaft, und das hat nicht in mein Bild gepasst.
Passt es heute in dein Bild,
Ben? Ja, wenn ich dann auch dazu, ich habe Fotoalben, ich habe so viele Dinge geschenkt bekommen, wo es echt Zeit gebraucht hat, oder Disc und Videoaufnahmen von ganz vielen Weggefährten, Fans, die mir das Beste wünschen, nochmals Beste, wir sind gerade abgestiegen, und die mir alles, gewünscht haben, und es hat echt lang gedauert, fast ein halbes, dreiviertel Jahr, bis ich das angucken konnte, und meine Frau irgendwann gesagt hat, ey, jetzt hast doch ein bisschen Abstand, jetzt schau dir mal das Album an, oder die haben sich so viel Mühe gegeben, und es aber nicht in mein Bild gepasst hat, das, was ich erreichen wollte, persönlich mit dem Club, und das, was dann Ende dabei rausgekommen ist, und du merkst gerade wahrscheinlich, dass ich da, das war speziell.
Das war sehr, ja, speziell. Ich merke es, bin sehr berührt und denk mir, Mensch, das, was du da über dich sagst und das, was du aber schilderst, was von außen kam, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Offenbar hatte dein Umfeld nicht das Gefühl, dass du versagt hast, ja? Weil so hat es sich ja im ersten Moment für dich angefühlt.
Ja.
Aber heute kannst du das besser nehmen, besser sehen.
Weißt ja, du, das, es hat mir dann auch gezeigt, welche emotionale Nähe du hattest, durch dass ich in diesem Verein wirklich alles an jeder Stellschraube irgendwie mitentschieden habe, dass ich an diesem Verein wirklich alles dann mit Lisa Hessler besprochen habe, können wir nochmal besser werden und nochmal ein Prozent besser. Und dann ist das schon für mich ein Moment gewesen, der auch mir gezeigt, so nah darf das nicht mehr sein. Und jetzt ist es perfekt, einfach mal in Wetzlar Trainer zu sein. Und jetzt ist es perfekt, hier in Göppingen Trainer zu sein und nicht entscheiden zu müssen, ob die Einlaufshow von links oder von rechts stattfindet oder ob das jetzt passt, also als Beispiel, ja, aber ob der Termin mit den Sponsoren da passt oder da passt, sondern einfach, ich darf jetzt Trainer sein, und das genieße ich gerade.
Insofern ein ganz wichtiges Learning an der Stelle, oder?
Absolut.
Dass dieses absolut zu dicht dran sein emotional, man verliert halt die Draufsicht, gell?
Weil ich einfach
zu tief drin ist.
Ich kannte jeden in dieser Halle, jeden Ordner,
man spürt auch
alle. Und ich hatte immer das Gefühl dann einfach in dem Moment, du hast jetzt Erwartungen nicht erfüllt. Ja. Und du hast die persönlich verletzt. Jetzt ist es anders. Jetzt ist es eine gewisse Anonymität in Wetzlar oder jetzt auch hier. Und ich weiß jetzt mit Abstand, und dieser Selbstprozess war dann auch wichtig, dass ich es nicht jedem recht machen kann. Im Gegenteil, ja, dass ein Großteil in dieser Halle einfach mit meinen Entscheidungen vielleicht nicht zufrieden ist. Aber bei den Ludwigshafen ist es so gewachsen an Emotionalität, dass ich eben das nicht konnte.
Bist du heute im Frieden mit all dem, was bei den Eulen passiert ist?
Ja, weil es einfach eine Zeit war, die unvergessen sein wird. Und ich in diese Halle gehe.
Aber eben auch mit diesem Ende mal.
Ja, ja. Jetzt ist es, habe ich meinen Frieden geschlossen, kann ich sagen.
Du, dann hätte ich doch zum Abschluss dieser Eulensequenz hätte ich noch eine Rückmeldung von einem ganz alten Weggefährten von dir für uns.
Hallo Markus, hallo Ben. Ben, wir kennen uns ja schon ziemlich lange und ich bin wahrscheinlich eine der wenigen Personen, die unter dir trainiert haben und zusammen mit dir auf dem Spielfeld standen. Daher würde mich mal interessieren, was würde denn der Trainer Ben Matschke über den Spieler Ben Matschke sagen und was würde er ihm mit auf den Weg geben? Dein Haarband, das du früher getragen hast, das fällt dann ja schon mal als Antwort raus. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du dir jetzt einfallen lässt.
Das war Gunnar Dietrich.
Ja, ja, genau, das dachte ich mir jetzt.
Also was ist mit dem Haarband?
Ja, natürlich, ich hatte schon lange Haare oder längere Haare und habe sehr gern Haarband getragen. Und der Trainer Ben Matschke würde wahrscheinlich mit dem Spieler Ben Matschke null zurechtkommen.
Ah, das habe ich schon so oft von Trainern gehört, ja? von Benno, auch von anderen.
Weil ich einfach, es war eine unfassbare, schöne Zeit als Student in Mannheim. Ich habe in einer 5er WG gewohnt. Ich habe Handball nicht immer so ernst genommen. Ich hatte ja nicht Flausen im Kopf, aber ja, ich war mir schon überzeugt, ja, wenn ich weggehe, dann kann ich trotzdem gut spielen und vor Trainingseinheiten kann ich auch nochmal am Badesee liegen mit ein paar Kumpels und nach dem Training sowieso. Also die Seriosität oder beziehungsweise den Fokus, den ich jetzt von meinen Spielern einfordere, das hatte ich so in dem Maßen nicht von mir gehört oder habe ich nicht gelebt.
Woher kam das dann? Also,
dass ich jetzt als Trainer komplett anders
bin. Wie bist du dann zu dem geworden?
Ja, spannend. Also,
finde ich auch.
Also, ich will jetzt nicht sagen, definitiv kann ich sagen, dass ich als Spieler mir der letzte Fokus sicherlich gefehlt hat, es professionell als mein Beruf anzusehen. Also ich war schon immer als Spieler zweigleisig in Anführungszeichen unterwegs.
Du hast ja studiert auch.
Ich habe studiert, mir war das wichtig, habe Referendariat gemacht und Freunde, Familie, aber wirklich alles auf eine Karte Handball zu setzen und das, was jetzt viele Jungs mit 20 schon machen, ins Ausland zu gehen und wirklich all in Handball, dieser Gedanke kam mir nie. Also als Spieler. Das ist jetzt als Trainer anders.
Es war quasi ein halbes Hobby.
Ja, ich war definitiv. Und ich habe es auch so gesehen und habe das genossen und war zufrieden mit dem. Zweite Liga. Und,
ja, ein Jahr Bundesliga gespielt.
Ein Jahr Bundesliga.
Leider früh zwei Kreuzbandrisse, musstest du ja dann auch aufhören.
Aber als Trainer ticke ich schon anders. Da habe ich jetzt schon einen maximalen Ehrgeiz, nicht nur mich, dass ich mich weiterentwickle, sondern dass ich auch erfolgreich bin. Und aber auch das war ein Prozess von ganz vielen Stationen dann.
Das ist verrückt. Du bist absolut nicht der erste Trainer, von dem ich das höre. Ja? Diesen Satz, also ich wäre mit dem Spieler, ich
nicht ja, so gut zurechtgekommen. Wenn ich jetzt überlege, was ich von meinen Mittelleuten, ich war ja auch Mittelmann, und was ich jetzt von meinen Mittelleuten einfach erwarte, die Zusammenarbeit dann mit Alex Feld, mit Dominik Mappes, dann Magnus Fredriksen in Wetzlar, jetzt Helbeck, der über seinen Vater war, ist ja auch ein sehr bekannter, sehr guter Trainer. Mit welchem Niveau jetzt die schon kommen, sich Gedanken machen um dieses Spiel und in Stress wirklich Entscheidungen treffen können und mit ganz jungen Jahren, ist schon außergewöhnlich gut.
Der Mittelmann Ben Matschke. Es geht ja die Legende, dass du Jens Bürkle mal so abgeschossen hast, ja, er war dein Kreisläufer, dass er heute noch zum Physio muss, ja, und den Nacken behandeln.
Da gab es einen bösen Spruch, ein guter Fängten.
Das hat Nick Sawyer mir schon ein paar Mal erzählt.
Ja, ja.
Großartig. So, und dann kommt der Wechsel nach Wetzlar. Ja. Und hattest du wieder
Full Power, als du da losgelegt hast in Wetzlar.
Ja, ich hatte eine Aussicht.
So,
ich hatte eine Aussicht.
Du hast wieder aufgetankt?
Ja.
Okay.
Ich hatte eine Aussicht, hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen, mit Björn Zeib, mit Jasmin Kamčić und der Standort dort. Und mir hat auch diese Zurückhaltung gut gefallen, als ich dann freigestellt wurde in dem Jahr, als dann 25 Jahre erste Liga. Man war stolz, dass man jetzt seit 25, nicht vielleicht deutscher Meister oder Europapokal, aber man war stolz, dass man in diesem Standort, in dieser Region
Jahre in Folge.
Es schafft einfach. Und es ist, ich weiß, dass dort sehr akribisch, sehr, ja, wirklich mit sehr viel Herzblut gearbeitet wird, sehr analytisch, und dass die wirklich alles dafür tun, dass sie diesen Standort da am Leben halten, was nicht selbstverständlich ist, weil diese große, weil es keine Metropolregion ist in dem Sinne. Und für diesen Traditionsverein, nenne ich es jetzt mal, wirklich, weil es auch da schließt sich ein Kreis in Wetzlar, das war mein erstes Bundesligaspiel. Damals als 20-Jähriger, da hatte ich ein Doppelspielrecht in Pfullingen, und das erste Auswärtsspiel war in Wetzlar. Und
war das noch
in Duttenhofen.
Wollte gerade sagen,
war noch in Duttenhofen gegen als junger Kerl 20 auf Halbposition gegen Alexis Albanos dann verteidigt, und das war auch speziell. Und von diesem Club dann ein Angebot zu bekommen und eine Perspektive zu bekommen, hat mir unheimlich Kraft gegeben, und das wollte ich machen.
Und dann diese erste Saison, die war ja phänomenal. Also ihr habt wirklich bis in die letzte Phase hinein um einen Europapokalplatz gespielt. Ja, also es war, glaube ich, unterm Strich war es dann die zweiterfolgreichste Saison in der Bundesliga-Geschichte der HSG Wetzlar, was die Punktausbeute betrifft. Ihr seid Siebter geworden am Ende. Wie guckst du zurück auf diese erste Saison damals in Wetzlar?
Ich kann mich noch erinnern, ich habe mir...
Du warst übrigens ganz schön gehypt damals,
Ben. Ich habe mir so viele Gedanken gemacht, natürlich, weil ich wusste, ich kam jetzt nicht nach Wetzlar und der Verein war irgendwie am Boden. Im Gegenteil. Kai Wandschneider hat in Wetzlar herausragende Arbeit über ein Jahrzehnt, glaube ich, geleistet.
Ja.
Und Kai Wandschneider war, das war eine Institution, und er war beliebt bei den Fans, bei den Sponsoren, und es gab nicht wenige, die gesagt haben, Ben, bist du wahnsinnig, warum machst du das denn?
Solche Fußstapfen.
Ja, warum und du sprichst jetzt die Fußstapfen an, und weil ich damit da auch oft konfrontiert wurde, ich habe keine Chance, in die Fußstapfen von Kai Wandschneider zu treten, weil die so speziell riesig waren. Ich wollte andere Fußstapfen setzen. Und deshalb habe ich alles anders gemacht. Alles. Wirklich. Wir sind von links nach rechts warm gelaufen. Ich habe mir so viele Informationen über diesen Verein geholt, um wirklich an jeder Stelle einen Impuls zu setzen. Dass für mich, ich wollte partout vermeiden, dass es heißt, das haben wir bei Kai schon gemacht. Sondern ich wollte, okay, das ist neu. Das heißt, ich habe das Playbook von Kai über den Haufen geschmissen. Neue Zeichen, weil man muss sich vorstellen, Kai hat über 10 Jahre ein Playbook, das so aufgebläht war, und so riesig war, mit Mirkulowski, mit Czavo, die so eingespielt waren, und ich neue Begrifflichkeiten gewählt haben, neue Zeichen.
Spielzüge,
genau. Nicht, dass wir, ich wollte ein anderes System etablieren, das wäre auf Magnus Fredriksen ausgerichtet war. Ich habe die Seite geändert. Ja, das heißt, wir sind auf der anderen Seite in der Buderus Arena warm gelaufen, haben in der ersten Halbzeit von links nach rechts gespielt, nicht mehr von rechts nach links. Ja, wir sind tagtäglichen Trainingsprozess, Video. Ich habe mir über alles, damals mit Philipp Mirkulowski, der ja noch Spieler war bei Kai, habe ich mir Infos reingeholt, um einfach dann auch beim Video einen Impuls zu setzen, bei den Plakaten einen Impuls zu setzen, bei den Abläufen vor dem Spiel, um einfach wirklich Schäfer, Czavo, wie sie alle heißen, okay, das ist neu, da passiert
gerade was. Was wäre denn an dem Satz, das war auch bei Kai schon so schlimm gewesen?
Ja, davor habe ich mich gar nicht gescheut. Es war einfach für mich, ich wollte keinen Vergleich. Ich bin Ben Matschke. Und Kai Wandschneider hat es 10 Jahre lang auf dem Niveau gemacht, was ich super schätze. Aber ich wollte jetzt mit meiner Art, die sicherlich anders ist, wollte ich an irgendeiner Stelle irgendwas geben. Und wir sind geflogen, die Hinrunde. Wir waren Fünfter, waren lange bis in die Schlussphase. Ich glaube, April, Mai, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, aber waren wir auch noch Fünfter. Wir haben es, glaube ich, erst die letzten 2, 3
Absolut.
Spieltage dann nicht geschafft. Aber ich muss sagen, was schade war, wir sind aus dieser Saison rausgegangen, so ging es mir zumindest, dass wir was verloren haben. Mhm. Dass wir was verloren haben und dass wir jetzt zum Ende der Saison uns vielleicht die Körner, auch die Rückrunde, wir hatten dann wirklich ein paar Heimspiele, die wir verloren haben. Es waren sicherlich starke Gegner, dann mit Magdeburg, Berlin zu Hause, die wir knapp verloren haben. Da war das die Hinrunde besser oder spielplanfreundlicher für uns. Aber ich glaube, das haben wir nicht geschafft, dass wir da positiv aus der Saison gehen. Zumindest so positiv, dass wir sagen, ey, Platz 7, Wahnsinn. Das ist
eigentlich völlig verrückt, wenn man jetzt von außen da drauf guckt. Ja. Ja. Wetzlar mit den Möglichkeiten. Ihr wart damals, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ihr wart vor den Löwen, ihr wart, glaube ich, auch vor Melsungen. Also ihr wart vor einigen Vereinen, die ein ganz anderes Budget hatten. Ja. Also eigentlich ein Riesenerfolg. Und dann geht ihr mit, und das war nicht nur bei dir so, sondern
ich habe das sehr genossen, auch mit Björn und mit Jasmin wirklich in engen Austausch zu gehen, zu analysieren, und wir haben nach dem letzten Spieltag, wir haben eine Saisonanalyse gemacht und wir sind wirklich zusammengegangen und wir hatten alle irgendwie das Gefühl, ey Mensch, schade, vielleicht ein paar Prozentpunkte hätten wir über eine irgendeine Art und Weise vielleicht noch rausholen können. Und was absurd ist aus meiner Sicht, weil
gut, als
Siebter ist ja ein tolles Ergebnis.
Ich finde als emotionale Erstreaktion noch nachvollziehbar, aber mit Abstand müsste ja dann nach und nach eine andere Draufsicht entstanden sein. Ist das nicht passiert?
Ja, das Problem, oder was heißt Problem, in der Nachsicht hatten wir dann durch die Neue, also wir hatten den gleichen großen Umbruch, den wir gerade hier in Göppingen erleben, den hatten wir ja dann auch in Wetzlar. Und dieses Tagtägliche, was wir da erlebt haben und an was wir gearbeitet haben, war dann so präsent, dass wir nicht mehr die neue Mannschaft mit dem konfrontieren wollten, mit diesem Platz 7 aus der Vorsaison. Und was natürlich auch logisch ist und was nicht machen solltest. Ich glaube aber, ich kann mich erinnern, in der Pause nach der Runde, in den 4 Wochen, 5 Wochen, ich habe ja kurz vorher im Mai meinen Vertrag bis 25 unterzeichnet in Wetzlar.
2022 war das.
Und im Mai habe ich unterschrieben bis 25 und die Vorfreude auf eine Mannschaft, auf ein Projekt, auf 25 Jahre Erstklassigkeit war selten so groß wie in dem Moment. Also ich war richtig euphorisch und wenn du jetzt meine Frau fragen würdest, die wird sagen, ja, das ist deine Mannschaft und die hat mich erlebt. Ich konnte es gar nicht erwarten. Also das, was wir jetzt bei den Eulen Ludwigshafen hatten, wo mir die Pause nicht gereicht hat, dass ich wieder anfange und ich, oh scheiße, jetzt schon wieder Vorbereitung und ich brauche noch Zeit für mich zum Erholen, war in diesem zweiten Jahr Wetzlar komplett anders. Ich konnte es nicht erwarten, loszulegen mit dieser Truppe.
Weil du jetzt gerade, das interessiert mich jetzt, weil du jetzt schon zum wiederholten Mal deine Frau genannt hast, die ist scheinbar da ja auch auf dieser Ebene ein nicht ganz unwichtiger Ansprechpartner für dich.
Ja.
Also ich meine, auf diesem Handballerischen.
So viel Substanz. Ja. So die weiß an meinem Gesichtsausdruck.
Was los ist bei dir.
Ja, und ob sie mich jetzt in Ruhe lassen soll, ob sie mich jetzt ablenken soll, beziehungsweise ob wir was unternehmen müssen. Also das ist, wir verstehen uns blind. Also herausragend. Und das hat mir auch die freie Zeit jetzt wieder gezeigt, dass ich da einfach in super Händen bin.
Ein großes Glück. Ja, das habe ich. Okay, also da sind wir da in dieser Zwischenphase zwischen diesen beiden Saisons. Und dann kommt dieses zweite Jahr und die Dinge laufen ganz anders als im ersten Jahr. Ihr habt einen ganz schlechten Start. Ja,
ja, nicht nur einen ganz schlechten Start. Also es waren
also punktemäßig
neun neue Spieler aus 10 Nationen und Durchschnittsalter 23,7, also 23,8. Man müsste jetzt die Statistiker in Wetzlar fragen, die wissen das genauer, aber es waren unter 24 und wir waren die zweitjüngste Mannschaft knapp nahe an Gummersbach damals. Und auch da habe ich so unfassbar viel gelernt, weil ich jedem Spieler, speziell auch in der Vorbereitung, eine Rolle geben wollte. Junge Spieler in Crunch-Time-Situationen habe spielen lassen in der Vorbereitung, um einfach, dass sie Erfahrungen sammeln und ich nicht ergebnisorientiert gecoacht habe in der Vorbereitung. Mhm. Was ich jetzt hier in Göppingen, jetzt in dieser Vorbereitung komplett anders gemacht habe.
War das ein Learning für dich?
Definitiv, mhm. Weil ich schon mit einem guten Gefühl mit der Truppe in die Runde starten wollte.
Insbesondere, wenn es eine junge Mannschaft ist natürlich. Und eine neu zusammengestellte.
Und wir sind wirklich schleppend durch die Vorbereitung gekommen, haben nicht die Ergebnisse gehabt, haben bei Zweitligisten verloren und dann kommt das erste Heimspiel gegen Berlin. Bob Hanning an der Seitenlinie, Jaron war gesundheitlich angeschlagen, Bob coacht diese Truppe und drückt richtig drauf. Ja, und Dari und wie sie alle heißen, marschieren da einfach durch die Buderus Arena und wir einfach an einem unfassbar guten Team gescheitert sind und aber dann natürlich auch mit einem hohen Ergebnis, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber es war auf jeden Fall zweistellig, wie wir verloren haben.
Okay.
Und so sind wir in die Saison gestartet. Und dann haben wir kurze Zeit später, dritter Spieltag schon Magdeburg, und dann sind wir mit 0-6 vor einem ganz wichtigen Heimspiel Gummersbach, wo du das ganze Spiel führst und dann mit dem Schluss, mit dem letzten Angriff Gummersbach mit einem gewinnt. Und dann hast du eine junge Mannschaft, was ich im Nachklang dann auch super schade war für mich oder das, oder was ich mir und vielleicht uns als Verantwortliche da schon nicht vorwerfe, aber zumindest, dass wir es nicht geschafft haben, wirklich den Druck von dieser jungen Mannschaft zu nehmen. Wir hatten die zweitjüngste Truppe plus so viel unerfahrene Spieler, die ja zum Teil jetzt gar nicht mehr in Wetzlar sind, die dann relativ schnell dann auch wieder den Verein verlassen haben und es wie, super wie, schade war.
Wie hätte das denn gehen sollen, den Druck von denen zu nehmen? Was hättest du denn da für Handlings gehabt, die du nicht gezogen hast?
Ja, ich glaube schon, dass man da natürlich ich als Coach das versuche ich ja täglich in der Trainingsarbeit dieser Mannschaft Substanz zu geben, Ruhe, was an die Basics ihnen an die Hand zu geben, plus natürlich ihnen dann so Selbstvertrauen zu vermitteln, dass wir das spielen, was sie können und dass jeder Spieler das spielt, was er kann. Ja, und das bekommst du dann einfach nur über individuelle Gespräche oder dann über Gruppengespräche. Du musst dann schon ein offenes Ohr haben und dass man nicht seine Linie da fährt, sondern dass man wirklich die Spieler abholt. Ich glaube, das haben wir auch gemacht. Ich glaube, jeder hat an unterschiedlichen Stellen gearbeitet. Jasmin hat versucht zu retten. Till Klimke ist zum Ende der Saison, als wir Siebter wurden, an beiden Knien gleichzeitig operiert worden. Ja, was ja schon was Außergewöhnliches ist, weil die Statik sich natürlich dann schon verändert und der Kerl Zeit braucht und der ja auch erst 23 ist und Till als Co-Kapitän damals so eine wichtige Rolle hat und erst im Laufe der Saison zu seiner alten Stärke wieder gefunden hat. Und ein Stück weit diese Leistungsträger, Lenny Rubin, Magnus Fredriksen, Chavo hatte Kreuzbandriss Ende der Saison.
Ja.
Da haben wir es nicht geschafft, dass unsere erste Sechs wirklich stabil auf hohem Niveau performt. Und früh war eine große Last auf dieser zweiten Reihe. Und dann muss man auch schon sagen, dass die Sprache bis tief in die Saison ein großes Problem war.
Weil ihr so viele unterschiedliche Nationalitäten hattet.
10 Nationalitäten. Die Mazedonier und Montenegriner und der Serbe Nikolic kannten kein Deutsch, auch kein gutes Englisch. Ich kann mich da an eine Szene erinnern beim Heimspiel gegen Gummersbach, als Adam Nüffel damals Kapitän sagt, Ben, was soll ich machen, was soll ich machen? Die verstehen kein Deutsch, verstehen kein Englisch. Ja. Und ich dann versucht habe, über wirklich Lipovina einzuwechseln, der dadurch Dinge aufs Feld bringt, zu kommunizieren. Also es war wirklich sehr schwierig. Und das alles sind Punkte gewesen, die einen Teil dazu beigetragen haben, dass es in eine Schieflage kommt.
Das ist auch für dich ein wichtiges Learning gewesen, die Stelle? Nicht zu viele unterschiedliche Sprachen und Nationalitäten und gerade jetzt auch beim Zusammenbau der Göppinger Mannschaft, das im Hinterkopf zu haben?
Ja, absolut. Ich glaube, ein wirklich sehr guter Journalist vor Ort hat mir im Laufe der Vorbereitung gesagt, dass Ben, du hast die Truppe ist spannend, aber du hast 450 Bundesligaspiele an Erfahrung verloren. 450 Bundesliga mit Danner, mit Holst, mit Scheffert und wie sie alle heißen, die gegangen sind, die uns einfach in kritischen Situationen das Jahr davor in entscheidenden Situationen geholfen haben. Und wir mit dieser jungen Mannschaft, das wirklich dann klar zu kommunizieren, dass es ein Weg ist, dass es ein Prozess ist, das haben wir, glaube ich, versäumt. Und da natürlich werde ich mir dann als Trainer dann auch vor an der einen Stelle mehr kommunizieren müssen.
Ja, aber auch dieser Punkt, das war ja eindrücklich, was du gerade von Adam Nüffel da erzählt hast, ja? Dass man da gerade dann auch im Stress vor allen Dingen an kommunikative Grenzen gestoßen ist. Wichtiges Learning für
ja, und ich kann mich danach erinnern, dass ich dann wirklich mit Philipp Mirkolowski so intensiv zusammengearbeitet habe, dass ich ihm gesagt habe, hey, du musst es waren glaube ich 6 oder 7 Spieler aus dem Balkan, du musst jetzt, das bringt mir jetzt nicht, wenn die jetzt lernen, da ist die Katze und da ist die Maus und Duolingo oder was auch immer, sondern die müssen Handballdeutsch verstehen. Ja. Setz dich mit denen zusammen, wir setzen uns zu zweit zusammen und ich erzähle auf Deutsch. Wenn ich sage hör, dann erkläre das ihnen, was das bedeutet. Und dass sie dieses Vokabular von Handballstress in Anführungszeichen so schnell wie möglich verstehen. Ja. Das weiß ich noch, das war ein großer Bestandteil dann in der Länderspielpause. Und wir hatten dann 5-1 Punkte geholt, hatten 5-9 Punkte in dieser Länderspielpause. Und dann war nach der Länderspielpause hatten wir sehr bedeutende Spiele. BHC, Leipzig, Minden, Hamburg. Und da haben wir 3 Melzungen in Melzungen und dann verlieren wir 3 oder 4, also Hamburg und Melzungen mit 2 Toren, BHC und Leipzig mit 1 Tor und verschießen 9-7 Meter in 2 Spielen. Also das ist auch wirklich super mies gelaufen. Ja.
In meiner Erinnerung, und das fand ich sehr interessant, als ich mir nochmal die Zahlen angeguckt habe, jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch, lief es ganz mies für euch. Und ihr habt quasi gar nichts geholt. Und dann gucke ich nochmal, du bist freigestellt worden im November und ihr hattet 7-19 Punkte. Und mein erster Gedanke war, also ja klar, das ist natürlich deutlich unter dem, was ihr in der Vorsaison gemacht habt, aber 7-19 Punkte, ist das schon ein Grund, quasi an der Stelle, ich überspitze es jetzt mal, die Nerven zu verlieren? Wie überraschend kam für dich damals die Freistellung?
Definitiv habe ich nicht damit gerechnet. Mit dem Vertrag bis 25, mit der Idee Neuausrichtung, neue Spieler, sehr junge Mannschaft, wir bauen hier was auf. Und es war auch für mich wirklich ein Schock.
Es war ein Schock.
Es war ein Schock.
Wer hat es dir übermittelt? Björn Seib?
Björn Seib, Jasmin Kamtschitsch und Martin Bender, also der Aufsichtsrat Vorsnetze. Und das war ein Acht-Augen-Gespräch. Das hat nicht lange gedauert, 7 Minuten oder 8, also unter 10.
Was war, also nicht im Detail, jetzt im Kern, was war die Begründung?
In der Begründung war es, ja, wir haben eine Fürsorgepflicht für den Verein, da kann ich offen sein. So wurde es mir kommuniziert. Und ich kann natürlich verstehen, dass ich will mich auch als Trainer jetzt nicht hier hinstellen und sagen, oh, das war eine falsche Entscheidung. Ich weiß, dass dort hart gearbeitet wird, sie sehr analytisch sind und dieser Club sich bestimmt Gedanken gemacht hat. Aber ich glaube, wir waren sehr nah dran. Wir waren nicht weit weg. Wir waren nicht wir waren konkurrenzfähig. Wir beim BHC mit einem, Leipzig daheim mit einem und dann in Minden gewonnen im maximalen Stress und dann gegen Hamburg mit 2 verloren. Also wir waren ja nicht mit dieser jungen Mannschaft auf dem Weg, auf dem Niveau. Wir werden gerade abgeschlachtet, wenn ich es jetzt mal so deutlich sagen darf. Und deshalb Schock dahingehend, weil ich der absoluten Überzeugung war, mit ein bisschen Nachsicht und ein bisschen Geduld, glaube ich, können wir hier was entwickeln und aufbauen, was sich lohnen wird. Und deshalb dieser Schock. Ich kann natürlich jetzt im Nachklang, in der Reflexion, die HSG Wetzlar hat es immer geschafft, relativ früh nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Ja, dass die Jahre zuvor, ich glaube nur im ersten Jahr, also die haben ja alle zeitgleich übernommen, also Björn Seib kam gleichzeitig mit Jasmin Kamtschitsch, mit Kai Wandschneider und haben das dann wirklich als Trilogie in Anführungszeichen aufgezogen und ich glaube nur im ersten Jahr oder im zweiten war es wirklich eng. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber die restlichen Jahre hatten sie eigentlich mit dem Abstieg nichts zu tun. Sie haben das immer smart und sehr klug nach außen kommuniziert und waren bis zur Winterpause beziehungsweise bis Weihnachten eigentlich aus dem Gröbsten raus, dass sie in Sicherheit arbeiten konnten.
Ja, aber es war November und ihr wart nicht auf einem Abstiegsplatz, Ben.
Ja, ich glaube, wir waren 14.
Ja, 13. Nochmal, es war November. Ja. Da war noch 3/4 der Saison vor euch.
Ja. Also Sie haben diese Ergebnisse gesehen. Wir waren nicht, wir haben Heimspiele verloren. Wir haben viele Heimspiele verloren.
Gab es noch einen anderen Vorwurf? Also ich meine, was heißt das? Wir haben Fürsorgepflicht. Klar, das verstehe ich. Das ist die Aufgabe einer Vereinsführung. Aber man hat es dir offensichtlich nicht mehr zugetraut, das Ruder rumzureißen.
Das war die Begründung.
Du hast auch nicht damals bis ins Detail nachgefragt.
Ich habe auch nicht nachgefragt. Also ich war damals, für mich war das ein Schock.
Das war ein Schock, ja.
Ich dachte, ich komme hin und wir analysieren dieses Spiel und den Weg, ja, wie es weitergeht. Ja. Oder vielleicht, wir reden vielleicht über eine Nachverpflichtung oder wo können wir vielleicht noch einen Impuls setzen, wo können wir vielleicht noch der Mannschaft helfen. Nochmal, wir waren 23,7, die zweitjüngste Truppe. Ja. Schaffen wir es vielleicht noch über einen Erfahrenen? Das haben sie ja dann alles gemacht. Sie holen ja dann Kuzmanowski. Ich hoffe, bin ich jetzt nicht verkehrt. Definitiv. Verpflichten nach, ja, für die Rückrunde. Und über solche Dinge habe ich mir Gedanken gemacht, dass das der Bestandteil ist. Und dann sitzt du da in diesem Achtergespräch, oder was heißt, das war kein Gespräch, sondern
eine Mitteilung einfach.
Dir wird das Blatt da vorgesehen. Also ich konnte das nicht mal durchlesen, ja, weil ich wirklich geschockt war. Und Björn hatte da auch Einsicht, weil er dann gemerkt hat, dass mich das gerade trifft oder dass mich das gerade überrascht, in Anführungszeichen. Mhm. Und dann ging es mir nicht gut.
Was ist dann passiert? Also direkt danach?
Du bereitest dich natürlich, also ich glaube, jeder Trainer auf diesem Niveau oder in der Bundesliga ist schon so vorbereitet und weiß, dass es immer passieren kann. Und weiß, dass es gang und gäbe ist, dann in Stresssituationen den Trainer auszutauschen. Aber es dann zu erleben, persönlich,
ja, klar, ist nochmal
das
was
macht
ganz anderes.
Nochmal was ganz anderes mit ihr. Und ich bin krank geworden. Grippe. Hatte eine Grippe, hatte Fieber. Das waren die nächsten
die hat's fünf also, Tage. Die hat es wieder zerbröselt quasi.
Ja.
Ja? Ja. Durch was für Phasen bist du da in dieser ersten Zeit gegangen? Was war das? Also war da Wut, Unverständnis, Enttäuschung? Ging es eher nach außen? Weil das, was du vorhin geschildert hast, da, was du bei den Eulen erlebt hast, das habe ich jetzt zumindest sehr auf dich bezogen empfunden. Du hattest ja das Gefühl, versagt zu haben.
Ja, es war anders. Es war anders, weil was mich dann echt so getroffen hat, waren also natürlich, erstmal wirst du freigestellt und du bist auf emotional auf 180. Ja, dann erlebst du alle Emotionen.
Ja, ja.
Alle, wirklich. Wut, Enttäuschung und das mischt sich, definitiv.
Zutiefst menschlich.
Und was dann wirklich, es ist mitunter noch schlimmer, aber auch schön, also auch das ist so Jekyll and Hyde. Jeder Spieler, bis auf einer, jeder Spieler hat sich persönlich bei mir gemeldet. Weil ich hatte nicht die Möglichkeit, mich bei der Mannschaft zu verabschieden. Mhm. Oder ich hab's nicht, ich konnte es nicht. Mhm. Und jeder Spieler, entweder über Telefonat, langes Telefonat, einen Anruf oder eine Sprachnachricht oder was auch immer, wo ich dann gesehen habe, ey, es lag doch jetzt eigentlich nicht an irgendwie Trainer, Mannschaft oder irgendwas. Und als dann die Fans in dem nächsten Heimspiel, also weil ich auch wirklich, auch in diesen anderthalb Jahren wirklich ganz viele tolle Menschen in Mittelhessen kennengelernt habe und ganz viele Fans, das klingt jetzt blöd, aber ich freue mich, da hinzugehen und ein paar Leute zu sehen. Und,
warum soll das blöd klingen?
Ja, also weil ich da freigestellt wurde, aber ich habe mit diesem Verein wirklich, ich bin im Reinen mit diesem Verein oder mit den Verantwortlichen, kann denen ins Gesicht schauen. Aber
das ist heute.
Ja, definitiv.
Ah, mit Björn, mit Jasmin.
Definitiv. Ja, und diese Fans, als die.
Und dann, die schauen auch dir ins Gesicht und ihr könnt euch
begegnen. Das weiß ich nicht, aber
ihr seid
ich
gehe davon nicht aus. Begegnet,
doch, ich habe Björn Seib letzten Sommer, natürlich, ich war in Wetzlar letzten Sommer.
Ihr habt nochmal gesprochen.
Wir haben gesprochen. Ja. Wir haben gesprochen.
Hast du das initiiert?
Nein, das war von Björn initiiert und ich bin hingefahren. Und dann.
War es gut?
Ja, also halbe, dreiviertel Stunde, lass mich lügen, aber bestimmt haben wir dann drüber gesprochen. Ja, über viele Dinge. Weil natürlich die Saison, wie sie gelaufen ist in Wetzlar, wenn sie das vorher gewusst hätten, was da passiert, oder wenn sie in die Glaskugel geschaut hätten, also. Die haben ja bis zum Schluss um Existenzängste gehabt.
Ich erinnere mich noch gut.
Und Horvath Uhr, mein Nachfolger, wurde ja dann auch nochmal freigestellt. Ja.
Und dann hat Jasmin und Mirkulowski
haben diese Saison zu Ende gebracht. Da waren ja wirklich die Nerven blank. Und als dann, was ich sagen will, was es mit mir dann gemacht hat, also A, die Spieler dann eine Rückmeldung zu bekommen und dann die Fans, die dann irgendwie ein Teil der Fangruppe beim nächsten Heimspiel in Kiel, das wurde mir dann zugespielt über Freunde, Schweigen für Ben. Also das war ja außergewöhnlich. Die haben ein Plakat gemacht, okay, die erste Viertelstunde wollen wir nicht klatschen, also zumindest ein Teil der Fangruppierung. Und da ich saß daheim und habe gedacht, oh, das ist mein Laden. Und ich habe immer auch noch, oder beziehungsweise meine Mannschaft, wo ich echt gern helfen wollte und noch Energie hatte, dass irgendwie das Ruder, weil ich einfach jetzt über die Arbeit bei den Eulen einfach so geprägt war, dass ich mich von sowas nicht niederstrecken lasse, in Anführungszeichen, sondern dass es eher so eine Challenge-Mode oder so
Kampfgeist,
eine Helm auf, so, Rüstung jetzt. An und jetzt gegen alle. Jetzt sind wir so nah dran.
Was Niederlagenserien betrifft, hast du ja bei den Eulen ganz andere
so
Sachen erlebt.
Und jetzt sind wir so nah dran, das können wir schaffen. Und das hat dann auch wieder was wirklich gemacht. Also ich beschreibe jetzt ganz viele Emotionen und unterschiedliche Phasen von den Emotionen mit. Im Prinzip ist eine Selbstreflexion und eine Persönlichkeitsentwicklung über einen ganz langen Zeitraum.
Ja, das ist jetzt natürlich, weißt du, diese Zeit jetzt, diese 1,5 Jahre ohne Handball, finde ich übrigens mit die spannendste. Und da kommen wir gerade erst hin. Ich merke bloß, und das macht es auch so spannend, mit dir zu sprechen, dass du die einzelnen Stationen, über die wir sprechen, dass du die echt nochmal durchlebst. Ja? Und ich nehme habe eine ganz andere Energie gerade wahrgenommen als während der Eulen-Episode.
Ja,
und ich sage jetzt einfach mal frei raus, was mir durch den Kopf geht. Vielleicht liege ich auch falsch. Also ich meine schon, da einen Teil wahrzunehmen bei dir, der bis heute nicht versteht, warum das passiert ist, und der bis heute überzeugt ist, dass das nicht unbedingt die richtige Entscheidung war.
Nochmal, als Trainer solltest du dich nicht in das Licht drücken.
Du darfst aber ja eine Meinung haben.
In Licht drücken, dass jetzt die Entscheidung von einem Club, die jetzt so viele Entscheidungen getroffen haben, clevere Entscheidungen über Jahrzehnte hinweg, über Jahre hinweg, und das als Einheit, also die machen eine fantastische Arbeit dort. Und aber ich hätte mir mehr Geduld gewünscht. Mhm. Vor allem bei einem Vertrag bis 22, und wenn man diese klare Ausrichtung hat, wir bauen jetzt hier was auf mit einer jungen Mannschaft, ja, und geben dieser jungen Mannschaft Zeit. Und wir haben es nicht geschafft, den Druck von dieser Mannschaft wegzunehmen, und ich rede von wir, und wir haben es nicht geschafft, es so nach außen zu kommunizieren, dass eben nicht dieser Druck entsteht. Und dass einfach das ein Learning ist und ein Entwicklungsprozess ist, dass man jetzt mit einem Tor gegen Leipzig verliert, aber dann alles dafür tut, dass man dann beim nächsten Mal mit einem gewinnt.
Okay.
Und es hat was mit mir gemacht. Und was dann auch spannend war, in den ersten Wochen oder in den ersten 2 Wochen, wo du dann auf einmal wieder super Selbstvertrauen kriegst, weil auf einmal ganz viele Vereine auf dich zukommen, mhm, zu dieser Phase. Und ja, komm. Und
das war direkt danach.
Direkt danach. Also ganz verrückt. Relativ schnell, und du schon wieder in diesem Challenge-Ding bist und machst dir Gedanken, könnte in der Emotion, ja, so schnell wie möglich wieder auf die Platte, so schnell wie möglich, du bist drin, du bist tippelig, du bist noch gar nicht richtig runtergefahren, und gleich wieder weiter. Und die dich da anrufen, da ist ja auch Stress. Ja, bei den Clubs, weil sonst würden sie dich
nicht während der
Saison anrufen. Das heißt, da ist ja eine Gemengelage oder eine Gefühlslage da, die du noch gar nicht in Anführungszeichen beurteilen kannst.
Warum hast du es nicht gemacht?
Weil dann irgendwann mein analytisches Ich zu mir gesagt hat, Gott sei Dank,
Alter,
Gott sei Dank, Ben, du hast alle Entscheidungen getroffen, Eulen nicht zu verlängern, nach Wetzlar zu gehen, Wetzlar zu machen, jetzt hier Göppingen zu machen, in einer Analyse, in einem Prozess, kann ich was ausrichten, habe ich einen Einfluss, kann ich was entwickeln, beziehungsweise kann ich einen Impuls setzen.
Nicht aus der Emotion heraus.
Nicht aus der Emotion, du gehst jetzt in einen Haufen und in Anführungszeichen, den du jetzt noch gar nicht beurteilen kannst. Und das Ergebnis war, dass ich lange Zeit, 2-3 Monate bestimmt, kein Handball geschaut habe. Auch das verrückt.
Du hast ganz offensichtlich Abstand gebraucht.
Ja. Hatte aber noch so viel Energie, weil natürlich das...
Was hast du gemacht mit der Energie?
Ja, ich hatte dann ganz viele Projekte. Ich kann meine Frau, jetzt bin ich wieder bei meiner Frau, die gesagt, hey, du nervst so brutal. was machen wir jetzt? Du willst in diesen... Diese Struktur, also du bist ja weg, in Anführungszeichen. Meine Frau ist Manager zu Hause, ja, und checkt es mit den Kindern. Und jetzt kommst du in den bestehenden
in ein System rein,
Business rein, und willst Dinge ändern, Dinge verbessern, Dinge ansprechen, kommunizieren, und ich habe es dann aber auch relativ schnell gemerkt, okay, stopp, ja. Und habe mir dann im Haus Projekte gesucht.
Handwerkliche Projekte. Richtig. Quasi. Ich habe dir schon gehört, dass du handwerklich nicht untalentiert bist. Gib uns eine kleine Kostprobe.
Oh, viel. Keller, Garage, Badezimmer, so. Dachboden, Terrasse. Es waren viele. Ich habe wirklich mir vorgenommen.
Da ist deine Energie hingegangen.
Genau, genau.
Hast du dann mehr als Lehrer auch wieder gearbeitet? Also konntest du aufstocken?
Es waren, ich hatte ja bei Wetzlar nur einen Tag.
Einen Tag Lehrer.
Also einen Tag Lehrer, einen Vormittag. Und hatte aber die Möglichkeit, zwei zu machen, und dann habe ich zwei.
Und das hat gepasst.
Das war dann okay.
Das hat gepasst. Ja, was du gerade beschreibst, das ist ja nur logisch. Ich meine, du hattest über so viele Jahre hinweg halt immer noch diesen Handballteil, der ja wahnsinnig viel Raum eingenommen hat bei dir, an unterschiedlichen Stellen, in unterschiedlichen Funktionen, in unterschiedlichen Phasen. Dann bricht es komplett weg. Und so gehst du in dein Familiensystem rein. Das kann ich mir vorstellen, dass da was los war.
Ja. Und meine. Ja. Und auch meine Kinder. Und Papa. Ja, und ich mir wirklich viel anhören musste. Und Papa, geh doch wieder. Oder geh doch, mach was. Oder. Und da war Winter. Im Sommer finde ich dann schon. Dann gehe ich schwimmen, Fahrrad oder was auch immer. Aber das war Winter, es war November, es war kalte Zeit, dunkle Zeit. Und. Es war speziell, und ich habe Abstand vom Handball genommen und ich habe ganz viele Dinge wieder wertschätzen gelernt, die ein Stück weit über 20 Jahre verloren gegangen sind, weil du so in diesem 20 Jahre hat Handball mein Leben bestimmt. Meine
also Dinge, die du dann
Tage,
machen
genau,
konntest.
Ja? Freien Tage, meine freien Tage bestimmt. Der Trainingsplan hat mein Tun bestimmt. Ja. Und jetzt war ich von heute auf morgen frei. Und in Anführungszeichen frei in der Entscheidung, wie gehe ich in den Tag oder wie gehe ich nicht in den Tag.
Bevor ich da gleich anknüpfen möchte, weil ich es echt hochspannend finde, zum Abschluss der Wetzlarer Zeit hat sich noch jemand gemeldet. Oh. Auch aus dieser Zeit, aber den du auch schon davor ganz gut kanntest.
Ja, ja, hallo Ben, hallo Markus, Hendrik hier. Ich hoffe, ihr hattet bisher schon ein schönes Gespräch, und ich freue mich sehr, dass ich ein bisschen Teil daran haben darf und kurz was über Ben sagen darf. Ich bin Ben extrem dankbar dafür, dass er mich damals aus der dritten Liga in die Bundesligamannschaft der Eulen geholt hat und mir da sehr viel Vertrauen geschenkt hat, mir sehr viel Spielzeit gegeben hat und ich mich da relativ gut oder eigentlich perfekt weiterentwickeln konnte. Und er mich dann auch noch mit nach Wetzlar genommen hat, auch wenn die Zeit dort zusammen nur relativ kurz war, bin ich ihm da sehr, sehr dankbar für. Ich bin ihm auch dankbar dafür, dass er mir in der Handball-Abiturprüfung 15 Punkte gegeben hat. Für alles andere wäre ich sehr enttäuscht gewesen. Nein, Spaß. Genau, das war so unser erstes Aufeinandertreffen. Ich weiß nicht, ob du dich daran überhaupt noch erinnern kannst, als du mir in Schwetzing die Abiturprüfung abgenommen hast. Genau. Und dann habe ich noch zwei Sachen. Einmal interessiert die Community vom Hand aufs Herz bestimmt extrem, wieso du bei den Eulen Ludwigshafen immer bei den Spielen Punktesocken angezogen hast. Ist bestimmt sehr, sehr interessant. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, als wir in Balingen ein sehr, sehr wichtiges Spiel hatten und ja, unser damaliger Betreuer, der Günther, dich vor dem Spiel in der Kabine eingeschlossen hat. Wir standen schon zum Anpfiff auf der Platte und ja, nur unser Trainer hat gefehlt. Das war eine ganz witzige Story. Und ja, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß bei eurem Podcast und ich freue mich, dass ich da ein bisschen teilhaben durfte. Und ja, viel Spaß noch.
Großartig.
Ja, super Junge.
Hendrik Wagner, also ja. Mit dir schon, du hast ihn zu den Eulen geholt, du hast ihn mitgenommen, dann oder hast ihn nachgeholt, glaube ich, gell? Der kam ja dann erst
in der zweiten Saison.
Ja, genau. HSG Wetzlar. Da war ja einiges drin. Der Sensationelle hat Abi gemacht bei dir. Auch verrückt, gell? Und der spielt dann später für dich Bundesliga an.
Ganz viele aus der Region. Ich glaube, aus der Rhein-Neckar-Region müssen alle Handballer zu mir in die Abi-Prüfung, da ich verantwortlich bin für die Abiturprüfung Handball im Sprengel.
Du hast ja alle im Griff.
da waren schon sehr viele, die jetzt Bundesliga spielen, waren bei mir.
Also was ist mit dem Punktzocken? Oder Punktesocken?
Ich war genervt. Ich habe mir vieles einfallen lassen und auch in den, nicht nur in den Ansprachen, sondern auch im täglichen Tun in der Halle. Und ich war genervt, dass wir eine Niederlageserie hatten und ich mich dann selber, ja, bisschen hops genommen oder ja, zum Affen gemacht, indem ich wirklich hässliche, ganz hässliche Socken angezogen habe mit Punkten drauf. Und dann habe ich der Mannschaft in der Ansprache das schon gezeigt, ey, ihr nervt mich so, ich ziehe jetzt diese Scheiß in Anführungszeichen Socken an. Aber warum mache ich das? Weil wir heute Punkte holen werden. Ja, wir werden heute Punkte holen, Männer. Und dann verspreche ich, ziehe ich diese Socken aus. Ja, und ich weiß nicht, ob es geklappt hat, aber ich habe sie oft an. Aber es war dann der Running Gag, weil wir hatten Punkte geholt und ich habe diese Socken immer wieder getragen als Überzeugung, okay, wir holen heute Punkte. Und und das andere, also das konnte ich ja, also, dass sowas überhaupt möglich ist, dass der eigene Betreuer den Trainer einschließt in der Pause, also in Balingen, wo es ein super wichtiges Spiel war. Wir führen mit einem.
Oder, das war natürlich unabsichtlich, oder?
Es war, aber trotzdem, man muss doch, bevor man abschließt, einfach nochmal in der Kabine schauen, rufen, ist noch jemand drin, ja, und nicht einfach abschließen.
Wie lang warst du da drin?
Und ich klopf gegen diese Tür und denke, das darf, wie bescheuert kann das sein? Drin, die haben sich schon aufgestellt gehabt. Als ich dann reinkam, bin ich übers Feld gelaufen und dann ging es schon los, dann wollten sie schon anpfeifen. Aber ich war so sauer auf alle, ich war auch sauer auf die Spieler, dass sie bereit waren, jetzt in loszulegen,
den Krieg zu ziehen, ohne dich.
loszulegen und jetzt, dass keiner auf die Idee kommt, okay, der Trainer fehlt, macht ja nichts, so auf die Art und in so einem wichtigen Spiel.
Sensationell. Das war jetzt quasi eine kleine Auflockerung, weil wir waren natürlich schon in einer sehr, sehr emotionalen Situation und Phase für dich. Ja, haben wir schon gehört, dass du dich da erstmal wieder mit deiner neuen Situation in eurem Familiensystem einfinden musstest, dass du im handwerklichen Trost gefunden hast. Was hast du da für Prozesse und Phasen durchgemacht? Gibt's da eine,
also
Linie,
eine
Linie, die man irgendwie nachzeichnen könnte?
Diesen Handball, ich gucke jetzt keinen Handball und halt Abstand und keine.
Das ist lustig, die wollen uns jetzt hier rausschmeißen aus der Halle, aber wir müssen leider noch hier sprechen. Nein, geht leider nicht.
Ja.
da will einer ein paar Bier mit dir trinken.
War so euphorisch wie vorhin beim Spiel. Und die ersten Monate ohne Handball und dann kam aber eine Phase Emotionen, Wut, Enttäuschung und ich bin ja nicht in sozialen Medien, aber du bekommst dann, umso länger es dauert, dann auch immer mehr Geschichten mit, beziehungsweise dir wird über Freunde oder über Kollegen oder Spieler Dinge herangetragen, wie momentan vielleicht eine Kommunikation stattfindet über dich und Dinge in die Welt gesetzt werden, die dann zum Teil nicht stimmen und du gerne irgendwie da die mich genervt haben, weil sie einfach nicht gestimmt haben.
Hättest du gerne Dinge klargestellt?
Ja, gerne etwas klargestellt und gerne die Möglichkeit gehabt, aber ich habe über die anderthalb Jahre bis zu meinem ersten Interview hier nichts in der Öffentlichkeit gesagt.
Man hat die nicht gesehen, nicht gehört.
Ich habe kein Interview in der Zeitung geführt. Ich habe alle, in Anführungszeichen, Kommentatoren, Co-Kommentatoren-Jobs wirklich abgesagt, dann Referenten-Jobs hatte ich nur bei der A-Lizenz, wo ich seit Jahren bin und dann später in Hildesheim. Aber ich war von der Handballfläche wirklich verschwunden und das ein oder andere hätte ich schon gern früher klargestellt und da wirklich geduldig zu bleiben, beziehungsweise Geduld zu haben,
hatte das
war auch ein Prozess.
Vertragliche Gründe, dass du geschwiegen hast?
Ja, es ging jetzt nicht darum, schlechte
Wäsche. Weil du hattest ja noch einen Vertrag grundsätzlich.
Ja, natürlich. Natürlich, jeder Trainer unterschreibt die Verschwiegenheitsklausel. Mhm. Und das ist ja auch alles gut und es ging mir gar nicht um schlechte Wäsche oder schmutzige Wäsche zu waschen, sondern da wurde dann kommuniziert, dass ich an zwei Tagen, drei Tagen an der Schule war und dass ich viel nach Hause gefahren bin und wo ich dann dachte, hey Leute, sind das jetzt gerade die Gründe, mir jetzt irgendwie was hinterher zu werfen? Ich war ein Vormittag an der Schule, das war von vornherein kommuniziert. Mir ist dieser eine Schultag wichtig, weil ich ganz viele Freunde und Freundschaften über 15 Jahre an der Karl-Theodor-Schule bekommen habe, die mir einfach wichtig sind. Und es wird so oft gesprochen über Trainer, was gibt dir Substanz oder was hilft dir?
Was gibt dir Kraft? Wo kannst du den Akku aufladen?
Und manche gehen golfen, manche gehen Kurztrips nach Mallorca. Du kennst die Kollegen alle.
Da will mir ein paar einfallen.
Und sind auf dem Golfplatz. Und für mich ist dieser eine Schultag, wo ich nichts mit Handball, wo ich nicht über Handball rede, wo ich bei den Schülern bin, die mich auf eine ganz andere Art und Weise ansprechen, die mich positiv pushen oder das verfolgen, was ich mache, die Kollegen, die mich sehen und die Freunde, die ich an der Schule habe und die mich nur dort sehen und die mir Kraft geben und sagen, ey, du siehst müde aus, komm, wir trinken einen Kaffee. Das macht sonst keiner mit dir außerhalb vom Handballkosmos. Und ich habe da das Glück, an der Schule wirklich tolle Menschen zu haben. Und
machst du es jetzt auch noch?
Ja, ich habe es vor, wenn es möglich ist, mit Trainingsplan, mit Stundenplan.
Ein Vormittag
die Woche. Ein Vormittag.
Und Göppingen wäre fein damit.
Und das ist kommuniziert. Und natürlich bin ich bei jedem Training, bei jedem Spiel. Und in Schwetzingen ist es so möglich, dass dann der Unterricht verschoben wird oder dass Kollegen einspringen und meinen Unterricht übernehmen. Also fantastisch. Also besser geht es nicht. Mhm. Und für mich als den einen Tag und auch das habe ich nicht verstanden. Ich hatte eine Wohnung in Wetzlar und wenn das Training um 17:30 aus ist, du gehst langsam als letzter aus der Halle, es ist 18 Uhr, du sitzt in der Wohnung und machst FaceTime mit deiner Familie und denkst, ey, jetzt ist 18 Uhr, um 19:15 Uhr könnte ich bei meiner Familie am Abendtisch sitzen. Und mein Job sieht sowieso vor, dass ich viel telefonieren kann. Ich ziehe Variante 2 vor, weil ich weiß, es gibt mir mehr Kraft, kurz mit meiner Familie zu reden, mit meinen Kindern zu reden für den nächsten Tag, als wenn ich jetzt hier sitzen bleibe, Video schneide und dann den Abend vor der Glotze in Anführungszeichen zu Ende gehen lasse. Und für das habe ich mich entschieden. Und das würde ich auch immer wieder so machen.
Und das ist dir vorgeworfen worden im Nachhinein?
Ja, es war schon so. Was war Hauptgrund oder ich habe es nicht verfolgt,
aber von
Foren oder in sozialen Medien oder auch jetzt, ich werde auch jetzt damit konfrontiert, hier in Göppingen bei PKs oder jetzt vor 3-4 Tagen, dass das ein Punkt anscheinend in Wetzlar war, dass ich 2 oder 3 Tage an der Schule war oder dann eben viel bei meiner Familie. Und rückblickend muss ich sagen, dass es nicht so war, ja, und ich, was meine Familie anbelangt, ich immer wieder so machen würde.
Ich gehe mal davon aus, wie immer du das handhaben möchtest, das ist alles abgesprochen mit Göppingen, oder?
Und ja, das nicht nur mit Göppingen, das war auch mit Wetzlar
alles abgesprochen.
Ich habe im Mai meinen Vertrag verlängert. Es ist ja nicht so, dass ich nach Wetzlar oder zu den Eulen mit allen meinen Geschäftsführern, 4 bei den Eulen, Björn Seib, jetzt Gerd Hofele, habe ich diesen Wunsch geäußert, gebt mir die Chance, einen Vormittag noch an dieser Schule zu sein, weil es mir wirklich was bringt für das, was ich jeden Tag hier mache. Mhm. Und das ist besonders für mich und das gibt mir Kraft. Und es ist ja nicht so, dass ich hier unterschreibe und jetzt mache ich hinterm Rücken, gehe ich noch heimlich an die Schule, sondern es ist klar kommuniziert, es ist klar geregelt und mein Vertrag in Wetzlar wurde verlängert mit der Option, okay, du kannst das machen, natürlich kannst du es machen.
Mhm. Ja. Okay. Gibt es sonst noch was, was du klarstellen möchtest, was du lange nicht konntest? Also das Klarstellen. Weil du gesagt hast, du hättest schon gern ein paar Sachen gerade gezogen und du hast dich zurückgehalten.
Ja, also wenn man sieht jetzt, wie dann in dieser nach meiner Zeit in diesem Jahr dieser Kader doch deutlich verändert wurde. Dass Spieler, die lange Verträge dort hatten, nicht mehr in Wetzlar spielen und ein großer Umbruch stattgefunden hat. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass das vielleicht mit mir zumindest in der Kommunikation hätte so sein können, dass man über solche Optionen redet, dass man Kader nochmal verändert, dass man pusht, dass man upgradet, dass man vielleicht einen Austausch macht, dass man Spieler gehen lässt und dass man einfach da nochmal was versucht.
Alle Optionen ausloten.
Alle Optionen an und
vor der Exit-Strategie quasi.
Vor der Exit-Strategie, das hätte ich mir gewünscht. Mhm. Aber das ist ein persönliches Empfinden und ich weiß, dass es dann mein persönliches Empfinden ist, aber ich kann gut damit leben.
Alles gut. Hast du deinen Frieden gemacht mit der Geschichte in Wetzlar?
Absolut.
Das ist abgehakt.
Absolut. Ich habe meinen Vertrag, der bis 25 Laufzeit hatte, sauber aufgelöst. Deshalb war ich damals bei Björn Seib. Und um einfach Möglichkeiten zu eruieren, wie es weitergehen kann bei so einem langen Laufzeit. Und jetzt mit Göppingen ich ein Projekt übernommen habe, wo ich einfach zu 1000% brenne.
Du hast vorhin gesagt, dir ging es nicht gut nach dieser Entlassung. Wie lange hat es gedauert, bis du wieder echt sagen konntest, jetzt geht es mir wirklich wieder gut? Stabil gut?
Gute Frage. Es hat diese Referentenjobs bei der A-Lizenz haben mir auch wirklich Substanz gegeben. Du bist freigestellt und gehst dann seit 4-5 Jahren, darf ich bei der A-Lizenz in der ersten Phase immer als Referent über Trainerphilosophie reden. Und ich dachte, und das mache ich seit Jahren, und jetzt dachte ich, okay, ich bin freigestellt, was soll ich denn da jetzt über Trainerphilosophie, ich bin ja gar nicht im Amt, was soll ich denn da reden? Ja, die nehmen mich doch gar nicht ernst. Aber es war eher ein Gegenteil, dass diese Gruppe, Matti Flohr war da drin, also spannend, Hegemann, also wirklich tolle, tolle Kollegen, und die mir wieder Selbstvertrauen gegeben haben, die sagen, ey Ben, ärger doch dich nicht über sowas, ja, du hast so viel Substanz in so vielen Facetten, du hast so viel Feuer, du kannst eine Mannschaft anzünden, du kannst einen Verein anzünden und du hast so viel Power, dass du jeden Tag auf dieser Platte zeigst, also lass dich doch da nicht. Und das war so ein guter Schritt zu sagen, okay, alles kannst du als Trainer auch nicht beeinflussen. Ja, du würdest es vielleicht gern können als Coach, dass du alles unter Kontrolle hast, dass du alles, alle Fäden in der Hand hast, aber du schaffst es nicht. Und auch das ist ein Prozess zu akzeptieren. Zu akzeptieren, dass du nicht an allem verantwortlich bist.
Und da hat er dieses Feedback offensichtlich
mitunter
getan.
Mitunter. Dann Telefonate.
Hast du dir Hilfe geholt? Also auch zum Reflektieren, zum Aufarbeiten, Coach, was weiß ich?
Ja, also ich arbeite seit Jahren oder habe seit Jahren mit Michael Biegler zusammengearbeitet und der mich in dieser Phase auch super stark unterstützt hat. Nicht nur davor in der Entwicklung, aber danach, im Vorfeld ging ja die Entwicklung so. Und jetzt kam die nicht nur die erste Delle, sondern die erste Freistellung. Und nicht nur da bin ich Biegel sehr dankbar, weil er natürlich sehr viel Erfahrung hat mit solchen Situationen, auch was da oben im Kopf passiert. Und was Biegel geschafft hat, jetzt über die vielen Jahre, wo wir wirklich miteinander zusammengearbeitet haben, mich selbstständig zu machen, selbstständig denken zu machen und unabhängig zu machen und von dem Ganzen. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar.
Das klingt so, als hätte er nicht nur Fähigkeiten als Handballtrainer, sondern auch als Coach.
Das hat er, definitiv.
Also ganz wichtige Person für dich auch in dieser Phase, in dieser Sequenz.
Absolut. Und natürlich, du musst deinen eigenen Weg gehen und du musst authentisch sein. Und oft ist es so, Speziell dann auch mit Beagle, der dann Dinge anders erlebt in seiner Art und wie er auf Dinge reagiert.
Und, ich versuche das gerade zusammenzukriegen.
Und, wenn Beagle jetzt hier reinkommt, allein, dass er da ist, wird es wahrscheinlich 3 Grad kälter, ja, weil er durch seine Aura ein Stück weit ein anderer Typ ist als ich, der dann vielleicht öfters lächelt. Und aber auch da zu erkennen, okay, danke für den Hinweis, das ist aber nicht mein Weg. Und dann bin ich klarer in dem, was ich tue. Ist es schon wieder ein Prozess? Ist es schon wieder ein Prozess, der mir unheimlich viel gebracht hat?
Ich finde das super spannend. Ich kenne Beagle auch schon seit langem und hatte unterschiedliche Begegnungen mit ihm. Und ich erinnere mich sehr gut dran, dass das ziemlich lang gedauert hat, bis wir mal einen aus meiner Sicht vernünftigen Kontakt gekommen sind. Ich finde es nicht einfach, mit ihm in Kontakt zu kommen. Habe aber dann im Kontakt, als es dann möglich war, gemerkt, was der für eine Substanz hat. Grundsätzlich. Also nach außen kann er ja schon sehr bärbeißig und brummelig sein. Ja? Aber trotzdem, wenn ich euch beide so nebeneinander stelle, ihr seid so unterschiedlich in der Außenwirkung, dass ich es echt interessant finde, dass ausgerechnet ihr zwei da zusammengekommen
seid. Unfassbar gut Trainer, auch in der Analyse und in dem wirklich Erkennen von Problemen oder Situationen, die sich vielleicht früh entwickeln können. Und ich bin ihm in so vielerlei Hinsicht so dankbar. Mhm. Nicht um Trainingsprozess, was läuft in der in der Halle ab oder wie gehe ich was methodisch an, sondern vielmehr, wie erkenne ich Stolpersteine, wie erkenne ich Situationen, wie gehe ich damit um, welche Schubladen öffne ich. Und in der Zusammenarbeit war es super wertvoll.
Bist du noch im Kontakt mit ihm?
Aktuell weniger, aber nochmal, er hat mir geholfen, in vielerlei Hinsicht selbstständig zu sein. Und auch das kann er sich auf die Fahne schreiben.
Das ist ja der Optimalprozess, ja. Ja, einer Mentorenbegleitung.
Plus, dass er natürlich aktuell selbst als Trainer tätig ist. Ja. Aber ich habe mir nicht nur Hilfe geholt, sondern auch mit ganz vielen Kollegen dann wirklich Austausch gehabt. Und dann habe ich schon sehr früh wieder Feuer gefangen.
Ich gehe mal davon aus, du verrätst uns jetzt keine Namen von Clubs, die dich haben wollten. Ja? Oder etwa doch. Es ist schon spät, vielleicht kriege ich ihn. Nein. Wie war das mit Göppingen? Wusstest du sofort, das ist es? Oder was war's? Weil offenbar waren ja ein paar an deinem Telefon vorher. Ja?
Vor Göppingen. Nein. Nein, im ersten Moment dachte ich, super Göppingen, cool, ich komme von da und das wäre toll und bin näher an der Familie dran und ich fahre im Prinzip bei meinen Eltern, Geschwister vorbei. Aber im ersten Moment dachte ich, boah, was soll ich denn da? Ich hatte noch nicht den Einblick, dass jetzt Cosina, Neule, Heimann, ich hatte ja, da war das noch nicht klar, dass jetzt alle gehen oder in Anführungszeichen, dass sich so entwickelt, wie es sich jetzt entwickelt hat.
Dass es so große Gestaltungsspielräume gibt.
Richtig. Und im ersten Moment, oh, Cosina, Schego, ja, die Gespräche haben wir ja dann erst dann geführt und die Möglichkeiten, ich habe jetzt im ersten Moment nicht gesehen, okay, wo soll ich denn da einen Impuls setzen? Ja, wo soll ich jetzt da an der Stelle was besser machen als Markus, ja, und erst dann in den Gesprächen, wo es hingehen könnte, da war, wo es dann schnell klar, okay, da habe ich Bock.
Das war für dich also absolut essentiell, dass diese große Veränderung stattfindet.
Ja.
In Göppingen.
Ja, nicht, ich wollte nichts verwalten. Ich wollte jetzt nicht.
Du wolltest neu aufbauen gestalten.
Neu aufbauen, neu gestalten mit einem neuen Gesicht. Und in der Reflexion dann auch von den Saisons oder von den vergangenen Saisons, man einfach gesehen hat und wir der Überzeugung waren, dass es diesem Verein gut tut, neue Gesichter zu haben auf dem Feld.
So, und dann war es relativ schnell dann in diesen Gesprächen klar für dich, so,
genau.
Machen wir, Feuer und Flamme dann.
Genau.
Ganz kurz noch zu dieser, ich nenne es jetzt mal Auszeit. Was hast du da gelernt für dich in dieser Phase? Was war deine wichtigste Entwicklung oder Entwicklungen?
Ich habe keine Angst oder was auch immer. Ich glaube, Angst ist ein falsches Wort, aber eine Freistellung wird mir jetzt nicht den Boden unter den Füßen wegziehen. Weil ich weiß, dass das, was ich um mich rum habe, ja, mit Schule, mit wo ich so viel Gehalt und Substanz habe an Freunden, meine Familie, meine Kinder und diese Zeit zu haben, ich kann mich an einen ganz wichtigen Satz von meiner Mutter erinnern, die gesagt hat, wir haben unseren Sohn wieder in dieser Zeit, weil so viel, und das wird jeder bestätigen, der in diesem Handballkosmos ist oder was du liegen lässt an Familienfeiern, Geburtstagen, an Urlauben, was du liegen lässt an so vielen Begegnungen abends, macht mal den Grill an oder was auch immer, weil du irgendwo auf der Reise bist. Und das zu erleben in der Mitte meines Lebens und meine Kinder zu begleiten, die in einem Alter sind mit 10 und 11 Jahren, die mich brauchen, regelmäßig in Urlaub zu gehen, die Ferien in Bavü mitzunehmen. Also da kann ich sagen, ich habe keine Angst. Im Gegenteil. Ich mache das mit 1000% und gebe alles. Aber ich weiß auch, dass eine Zeit kommen wird, wo ich ein sehr glücklicher Mensch bin.
Auch ohne Handball?
Auch ohne Handball.
Das ist aber ein schönes Learning.
Ja.
Donnerwetter. Jetzt sind wir fast am Ende von Teil 2, der länger gedauert hat, als ich gedacht habe. Aber Ben, ich habe mich noch zusammengerissen. Ich hätte so viele Nachfragen, hätten mich interessiert. Aber pass auf, ein paar Dinge noch.
Okay.
Ich gebe Gas, versprochen.
Alles gut.
Bist du noch so?
Ja, wir sitzen ja entspannt, die Halle ist leer. Die Putzfrauen sind mittlerweile auch durch.
Dass ich mal nach Mitternacht mit einem anderen Menschen nur noch in der EWS-Arena sitzen würde, hätte ich auch nicht gedacht. So, hier aus dieser ersten Hand aufs Harz-Folge, das ist mir hängen geblieben. Da würde mich mal interessieren, ob das immer noch so ist. Bist du immer noch so abergläubisch?
Ja.
Das wird nicht besser, oder?
Nee. Leider nicht.
Wieso? Was ist das?
Ja, du greifst an ganz viele kleine Dinge, obwohl ich super analytisch bin und Planer bin und an so vielen Dingen, aber du greifst dich an irgendwelchen, ich muss jetzt so laufen, ich muss jetzt die das Hose anziehen und das ist schon nichts. Ja, das ist schlimm.
Das ist so verrückt, es gibt so viele Top-Trainer in allen Spielen. Es ist verrückt. Du hast gesagt damals, du kannst ganz schwer abschalten und genießen. Kannst du es besser heute?
Ist immer noch so. Definitiv. Also es ist nicht besser geworden.
Nicht substanziell besser geworden?
Nee.
Also das wäre noch ein schönes Entwicklungsfeld,
ja,
oder?
Ja.
Wie sieht es mit Cola Light und Kaffee aus?
Ich bin in diesen 4 Jahren, oder seit ich das aufgenommen habe, den letzten Hand aufs Harz Podcast, wirklich nur noch beim Wasser. Echt.
Nicht dein Ernst?
Ja.
Kaffee auch nicht mehr.
Ganz, also schau, da stehen
ja, ich sehe hier
3 Flaschen Wasser. Cola Light ist nicht mehr, ist wirklich nur noch Wasser und ich habe es auch genießen, in Anführungszeichen, ich trinke es gern.
So, da haben wir die dramatische Entwicklung rausgearbeitet. 2 Stunden, 5 Minuten hat es gedauert. Jetzt sind wir angekommen. Und jetzt noch ganz kurz, jetzt bist du hier natürlich in Göppingen angekommen, neuer Verein, aber auch hier auf alte Bekannte getroffen.
Oh.
So, und die wollen auch mittun hier im Podcast.
Hallo zusammen, Stefan Klaus hier, Co-Trainer von Frischhof Göppingen. Benny Matschke kam mit Thomas König vom Oberligisten Mainzberg nach Kornwestheim. Wir hatten tolle Jahre in Kornwestheim mit der HBR Ludwigsburg, mit dem SVK Salamander Stuttgart. Hast dann deine Spielerkarriere fortgesetzt, bist aufgestiegen in die erste Liga, verletzungsbedingt, kürzer getreten, Trainerjob sofort vom Drittligisten steil nach oben in die erste Liga. Unfassbare Nicht-Abstiege gefeiert mit den Eulen und danach Wetzlar jetzt die Station Frischhof Göppingen. Ich wünsche uns und vor allem dir eine tolle Runde, uns einen guten Start und mach so weiter, wie du bist. Macht unheimlich Spaß mit dir. Viele Grüße von Mopi.
Mopi. Da hat er sich jetzt aber angestrengt. Also das ist echt Hochdeutsch, was er da jetzt...
Für seine Verhältnisse schon, ne? Das war Stefan Klaus, ja. Co-Trainer hier in Göppingen. Mopi, was ist denn das?
Ja, von Moped.
Weil er so gern Moped fährt, oder wie?
Nein, die Geschichte erzählt er auch sehr, sehr gerne. Er hatte einen Mitspieler, damals in der Junior-Nationalmannschaft, ich bekomme den Namen nicht hin, der zu allem gesagt hat, hier, gib mir mal das Moped rüber. Auch ein Bier oder ein, gib mir noch ein Moped. Oder... Und er hat es dann in seinen Verein übernommen, ja. Gib mir nochmal da so Karls Moped, ja. Und daraus hat sich entwickelt Moped oder Mopi oder Möpi, wie Viktor Klöwe gern in seinem dänischen Akzent sagt.
Was ist das denn? Aber schon lustig, oder? Ich meine, ihr habt echt eine gemeinsame Vergangenheit. Er war ja hier schon letzte Saison Co-Trainer, also war für dich klar, als du hier hinkommst.
Wir haben 3 Jahre zusammen gespielt und
ey, dass so das passen wird mit euch beiden.
Ja, absolut.
Okay.
Also wir sind befreundet. Also absolut super positiver Typ und bin so froh, dass er an meiner Seite ist.
Da ist noch einer, den du schon vorher kanntest.
Ja, hallo und liebe Grüße an euch beide. Erstmal ja zu Ben. Ich denke, oder ich weiß, er ist, glaube ich, 1 oder 2 Jahre älter gewesen, als ich jetzt bin, als er mein Trainer wurde in Ludwigshafen. Eigentlich schon verrückt. Und es war, glaube ich, keine einfache Truppe, weil wir waren ja nicht nur ganz junge Studenten aus der 3., manche aus der 2. Liga und ein paar ältere. Ich glaube, da musste er schon öfters mal 1 oder 2 Augen zudrücken sogar. Das hat sich auf jeden Fall jetzt in unserer Mannschaft jetzt geändert. Ich denke auch nicht mehr, dass er für mich jemals noch ein Frauenhandballtraining vorbereiten muss, weil ich kurzfristig als Trainer einspringe. Ich glaube, die Karriere ist bei mir auch vorbei. Wenngleich sie auch erfolgreich war in Ludwigshafen, aber das mache ich, denke ich, nicht noch einmal. Und sonst, ja, was sich nicht verändert hat, ist, dass er sehr früh erkennt, wer welche Rolle in einem Team haben kann und die dann aber auch von den Spielern einfordert und so dafür sorgt eigentlich, dass sich jeder von Kaderplatz 1 bis 16 oder 17, sage ich mal, gebraucht fühlt, jeder eine Rolle bekommt, die er dann auch auszufüllen hat. Das war damals so, das ist heute so. Und er sich wirklich schon immer sehr akribisch auf den Gegner vorbereitet und auch unsere Spiele nach und vorbereitet. Das hilft jeder Truppe ungemein.
So, das war natürlich David Schmidt.
Ja.
Was war jetzt mit dem Frauenhandballtraining? Das habe ich nicht kapiert.
Er kam als junger Spieler zu mir plötzlich nach dem Training und hat gesagt, Ben, ich muss kurzfristig die Frauen der Eulen Ludwigshafen übernehmen und trainieren. Und wie es so ist, als Spieler hat man da natürlich keine Ahnung, in Anführungszeichen, was mache ich denn jetzt 90 Minuten? Ja, erleben jeden Tag Trainingseinheiten, sind aber nicht in der Lage, wirklich zu reflektieren.
Auch nur ein Training, okay, dann selber zu machen.
Warum mache ich jetzt das? Warum das? Welches Ziel hat das? Und dann hat er mich oft gefragt, kann ich das so machen oder hilf mir beim Trainingsgestalten für die Frauen von den Eulen. Und er war Trainer damals.
Ja. Und hat es dann letztendlich gut gemacht?
Er hat es gut gemacht. Ja. Er hatte schon eine Energie und war sehr energisch und durchsetzungsstark, was ihn ja heute auch noch auszeichnet. Und das hat ihm auch bei der Akzeptanz bei den Ladies damals sicherlich geholfen.
Schön, ihn auch wieder hier
absolut
mit dabei zu
ganz
haben.
Ganz wichtiger Ansprechpartner für mich. Außerhalb und auf dem Feld und einfach ein Typ, der gewinnen will. Und das kann jede Mannschaft kann so einen Typ brauchen.
Großartig, Ben. Hat es dir jetzt ein bisschen geholfen? Weißt du, diese Phase runterzukommen?
Hat sehr geholfen. Weil am Anfang, die erste halbe Stunde, sicherlich schwer und ich habe, wird man wahrscheinlich dann auch hören, vielleicht gedanklich abgeschweift in wirklich Situationen, wenn ich jetzt hier links aufs Feld runterschaue. Aber jetzt Vielen Dank für das offene Gespräch.
Ich danke dir für das offene Gespräch. Du bist noch nicht... Entschuldigung, du kennst doch, du hast doch schon mal mitgemacht. Dritte Rubrik, ja, ganz ja, schnell. Ja, das geht ja. Nur 5 Minuten. Aber wenn du sagst, abgeschweift, ich sag dir, ich finde, du warst sehr präsent. Aber ich habe schon auch den Eindruck gehabt, dass du, als du so dann deine Stationen nochmal durchgegangen bist, dass du eher so ein bisschen aus dieser Spielenergie rausgekommen bist. Kann man das so sagen?
Ja, mag definitiv. Mag sein. Ja.
Ganz kurze Pause und dann unsere letzte Rubrik, traditionell die 7 schnellen Fragen. Hochinteressant. So, die 7 schnellen Fragen, die letzte Rubrik bei Hand aufs Herz, traditionell natürlich auch mit Ben Matschke. Gehen wir es an, Ben. EWS Arena oder Eberthölle?
Oh, das ist gemein.
Come on.
Zu der damaligen Zeit Eberthölle, jetzt EWS Arena.
Das war eine wahnsinnig kluge Antwort. Wo wirst du auch im hohen Alter noch aktiv sein? Im Klassenzimmer oder in der Handballhalle?
Wahrscheinlich beides. Also ich liebe beides so sehr oder habe Wertschätzung jetzt einfach auch durch die 1,5 Jahre von meinem erlernten Beruf wieder gewonnen, dass ich einfach beides lang machen werde wahrscheinlich.
Auf welches Trainerduell an der Seitenlinie freust du dich am meisten?
Ich hatte in den letzten, ich mag ihn unheimlich sehr, es war von Anfang an eine Chemie zwischen uns, die sehr positiv war, tausche mich super gern mit ihm aus. Ich freue mich auf GTEC Arena.
Auf Benno?
Ja.
Da bist du ja bald.
Bin ich bald, ja.
Da sind wir sehr gespannt. Welche 7 Sachen machen einen guten Trainer aus? Ich stelle dir die Frage, weil man mir gesagt hat, du hättest schon als Spieler mit 27 eine solche Liste verfasst.
Das stimmt. Abwechslungsreiches Training, Individualgespräche, Ehrlichkeit, eine offene Tür, also eine offene
Kabine, Zugänglichkeit.
Ja. Eine Zugänglichkeit. Eine Transparenz in der Entscheidung. Ich habe
2 Fehler.
Nein, ich weiß, ich kenne die Liste. Keine Kabine.
Trainer bleibt raus aus der Kabine. Ja,
keine Kabine. Das heißt, ich gehe auch jetzt nur rein, mache Besprechungen und gehe wieder raus. Und die Jungs sollen einen Ort haben, wo sie einfach auch mal die Möglichkeit haben, ja, über einen Trainer, ich muss nicht immer der Freund sein, in Anführungszeichen, oder sie dürfen auch mal Dinge sagen, die sie dann sagen dürfen, wo ich nicht dabei bin oder sagen sollen. Keine Kabine. Ah, wenn du mir jetzt noch 2 Minuten gibst, komme ich noch auf 3 jetzt.
Erstaunlich, dass du...
Ja, und kein Bier oder keine, oder jetzt kein Alkohol mit der Mannschaft oder keine Abschlussfahrt auch.
Keine Party mit der Mannschaft.
Ja, auf keinen Fall.
Distanz halten an der Stelle.
Ja. Das fällt mir jetzt spontan ein. Das habe ich auf jeden
Fall. Wo hast du die höchsten Ansprüche an dich selbst? In deiner Rolle als Lehrer, als Trainer, als Vater oder als Ehemann? Uff.
Ich habe eine Verantwortung gegenüber meiner Familie, meiner Frau und meinen Kindern. Und das ist präsent.
Das steht ganz oben.
Ja.
So, du kennst ja sicherlich auch den Fantasy-Handballmanager Start 7. Mhm. Jetzt darfst du mal ganz kurz deine Traum-7 zusammenstellen. Heute spielt Budget und Geld keine Rolle. Ja? Fangen wir doch an im Tor.
Ich würde jetzt gern meine Jungs nehmen. Und,
das verstehen die, dass du jetzt einfach mal spinnen darfst. Das verstehen die. Weil die würden es auch so machen.
Okay, also ich muss ja Punkte generieren. Genau, und ich muss, will ja erfolgreich sein, dann würde ich links außen mit Jakobsen gehen.
Emil?
Ja.
Flensburg?
Dann gut Gisli definitiv mit rein. Dann Gitzel natürlich auch mit rein.
Also Gisli machen wir auf die Mitte, ja, Gitzel genau. auf halb rechts.
Ja, ja.
Wen nehmen wir halb links?
Ich glaube, dass Menzing eine
interessant.
Sehr starke
jetzt
Rolle.
Jetzt in ja. Melsung. Ja.
ja, eine sehr gute Saison spielen
jetzt
wird.
Fehlt noch, jetzt fehlt noch ein Rechtsaußen.
Rechtsaußen würde ich Domen nehmen.
Novak?
Ja.
Noch Wetzlar, bald Flensburg.
Ein paar Tage haben wir Kontakt gehabt, habe ihm gratuliert. Und,
cooler Move jetzt für ihn natürlich nach Flensburg.
Ja, absolut. Habe ihn nach Wetzlar geholt, also von Zelje damals. Kreis, gut, kommst dann Golla wahrscheinlich fast nicht vorbei in der,
Maschine.
In der Kombination mit Abwehr und Angriff. Und im Tor Simic.
Vermutlich würdest du das ein oder andere Spiel mit dieser Mannschaft gewinnen.
Ja.
Es pass auf, jetzt haben wir noch was Neues. Das haben mir die lieben Kollegen aus der Hand aufs Harz Redaktion hier mit noch ins Buch geschrieben. Ich gebe offen und ehrlich zu, ich kannte das auch noch nicht. Ja. Aber es gibt ja jetzt ein offizielles Tippspiel der HBL. Kannst du das schon?
Nee.
Ich bis vor kurzem auch nicht. Ich habe es auch ehrlich gesagt noch nicht gemacht, aber ich gelobe Besserung. Jetzt haben die mir den zweiten Spieltag hier hingeschrieben.
Und jetzt soll ich tippen.
Aber pass auf, wir machen es folgendermaßen. Ich will es fair gestalten. Okay. Ja. Also der Tipp funktioniert so, man sagt Sieg A, B oder unentschieden und die Differenz des Sieges, wenn nicht unentschieden. Das sind 9 Spiele. Ich bin glücklich, wenn du 3 Tipps abgibst. Ich lese dir die Spiele vor, wo du nicht
tippen willst. Du weißt ja, dass ich so ein... Ich habe wirklich fast mit allen Kollegen ein ausgezeichnetes Verhältnis. Und ich mag wirklich auch jetzt, ich freue mich jetzt schon auf Toto, habe ich mich heute gefreut. Nächste Woche auf Philipp, ja, die Woche drauf, Krikau. Also,
so, aber pass auf, wenn du jetzt Kiel gegen Göppingen tippen müsstest, da bist du ja selber beteiligt.
Eine Null.
Unentschieden.
Ja.
So. Und sagen wir jetzt mal Hamburg gegen Magdeburg, wo ja echt Hamburg, sagen wir mal, klarer Außenseiter ist.
Da ich ja jetzt näher bin, ein bisschen zu Benno, gönne ich ihm den Sieg.
Einen knappen Sieg mit Plus?
Ja, mit +3.
Jetzt, was ist noch relativ klar? Vielleicht Flensburg in Stuttgart? Oder kriegst du Ärger mit den Nachbarn hier? Ey, das ist doch harmlos. Das ist doch nur
was
ein Spiel.
Was hast du noch für ein
Spiel? Melsung Potsdam.
Also, da setze ich auf Melsungen.
Plus?
Wobei ich den Potsdamern wirklich zutraue, dass sie nach und nach in die Liga kommen. +4.
Okay, das ist super fair von dir, Ben. Ich danke dir. Also Leute, hier, spielt dieses Tippspiel. Ihr könnt es ja im Geheimen machen. Bei Ben weiß es halt direkt jeder. Das ist jetzt, ich verstehe schon, das war ein bisschen schwierig. Allerletzte Frage. Du weißt, was kommt, oder? Wen würdest du uns empfehlen, wenn wir unbedingt mal einladen sollen zur Hand aufs Herz? Weißt du noch, was du beim ersten Mal gesagt hast?
Weber, glaube ich.
Ganz genau. Pass auf, du warst Folge 28, Weber war in Folge 40 dran. Das heißt, was du dir jetzt wünschst, kommt 12 Folgen später. Nein, aber wir haben es umgesetzt.
So viele junge Spieler. Also,
aber gibt es einen, wir haben das manchmal von außen gar nicht so auf dem Schirm. Deswegen machen wir das so gern. Wir kriegen
wertvolle Tipps. Ich würde dann ja auch immer, okay, vielleicht geht es dann auch wir haben jetzt viel über Göppingen geredet, vielleicht ist dann... Ich finde, in Lemgo wird ausgezeichnete Arbeit gemacht seit Jahren und eine wirklich hohe Seriosität. Wenn du dann einen Möstl oder einen Hutecek, die dann vielleicht auch über die Nationalmannschaft ein bisschen was reden, weil der österreichische Handball jetzt sich in den letzten Jahren ja auch super entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob ihr schon einen Österreicher bei euch hattet.
Also ich glaube, Nikola Billig war auf jeden Fall. Robert Weber natürlich auch.
Ja, Robert Weber.
Hutecek weiß ich jetzt nicht 100%, aber ich nehme Hutecek und Möstl nehme ich jetzt mit.
Ja.
Also, coole Idee.
Und dann die Arbeit in Lemgo, die dann nochmal reflektiert wird. Eisenach jetzt mit, natürlich mit Krigic, vielleicht eine Idee, der als junger Spieler jetzt da bei der Nationalmannschaft Olympia erlebt hat.
Weißt du was? Wir ernennen dich hiermit zum Ehrenmitglied der Hand aufs Harz-Redaktion.
Spieler wüsste ich jetzt, glaube ich, schon ein paar, wo ich sage, den würde ich jetzt gern mal eine.
Du machst uns kleine. Guck mal, es ist, ich guck mal ganz kurz, es ist 0.40 Uhr.
Die Putzmaschine fährt.
Die Putzmaschine ist auch noch da, wir sind noch da. Ben, ich kann mich gar nicht genug bedanken für deine Bereitschaft, unter diesen Umständen mit mir dich hier zusammenzusetzen, auch für deine Offenheit. Einfach danke, mir hat es allergrößten Spaß gemacht.
Danke, hat Spaß gemacht. Kann ich nur zurückgeben. Aber liegt wahrscheinlich dann auch an deiner Art. Ja, kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre.
2, 3.
Ja.
So Leute, hoffentlich euch natürlich auch. Für euch machen wir das. Das wäre natürlich am allerbesten. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. In 2 Wochen ist Annette dann wieder am Start. Bleibt uns gewogen. Bis dahin, habe die Ehre. Tschüssi.
Ciao zusammen.